Hallo und herzlich willkommen zur Podiumsdiskussion Kulturfragezeichen zur Wien-Wahl mit den kleineren wahlberührenden Gruppen. Ich darf Sie zunächst daran erinnern, Ihre Mobiltelefone auszuschalten oder leise zu stellen, sollten Sie dies nicht ohnehin schon getan haben. Und danke Ihnen herzlich für die Teilnahme. Ich darf das Podium vorstellen. Wir haben von links weg Walter Bayer von der KPÖ, Sebastian Kugler von der SLP, Hikmet Kayahan, unser Moderator heute Abend, Angelika Milner vom Liberalen Forum und Stefan Deichgräber, der für uns die IG Kultur Wien am Podium sitzt. Ja, und damit danke ich und gebe weiter an unseren Moderator.
So, ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen. Wir wollten jetzt zwar schnell noch einen Sesselkreis machen, damit es ein bisschen gemütlicher wird, aber nachdem live mitgeschnitten wird, haben wir uns doch entschlossen, dann diese Form zu machen. Vielleicht können wir ganz hinten die Tür zumachen, weil sie doch ein bisschen laut ist. Das heißt, die Gäste, die noch da sind, noch keinen Platz gefunden haben, vielleicht in die ersten Reihen vorzukommen. Gut, ja. Wiener Kulturpolitik, Kultur. Wir wollen kurz vor den Wiener Wahlen, 2 Wochen sind es, glaube ich, jetzt noch, uns ein bisschen das Thema Kultur anschauen, wollen diskutieren, haben natürlich demokratiepolitisch hier eine völlig undemokratische Struktur geschaffen, weil hier am Podium heute politische Parteien sitzen, die nicht im Rathaus vertreten sind, die sozusagen nicht mit dem amtierenden Stadtrat diskutieren dürfen. Ja, aber nach dem 10.10. wird sich die Situation vielleicht für die eine oder andere Partei ändern. Ja. Ich darf auch nochmal ganz herzlich Angelika Milner vom Liberalen Forum begrüßen. Ich verkneife mir die Bemerkung, gibt es das LIV noch? Ja. Ich darf rechts außen, ja, hat keinen Hintergrund, warum das so ist. Ist es links außen? Okay. Ja. Und Walter Bayer von der KPÖ und Sebastian Kugler vom SLP. Ja, und für die IG Kultur Wien haben wir heute Stefan Teichgräber am Podium und wollen uns unter anderem anschauen, was ist eigentlich Kultur, wer definiert in dieser Stadt Kultur, wie schauen die Machtstrukturen aus. Wir wollen aber auch, gerade auch in dieser intimen Runde, uns ein bisschen die Utopien anschauen, die Visionen anschauen, der Frage nachgehen, was täten wir denn, wenn wir Bürgermeister oder Bürgermeisterin werden würden, ändern an der Kulturpolitik dieser Stadt, aber auch versuchen, eine Bestandsaufnahme zu machen, was läuft gerade in der Stadt, was läuft gut, was läuft schlecht, und möchte so die erste Runde ein bisschen beginnen, so mit einer Grundfrage: Was ist eigentlich Kulturpolitik? Kann man Kultur politisch lenken? Ja? Ist es gut für die Kultur? Ist es schlecht für die Kultur? Das Publikum, ja, werden wir dann so irgendwann so gegen Mitte der Fragerunden natürlich mit einbeziehen, wenn der eine oder die andere irgendwas sehr Brennendes auf der Zunge hat, es überhaupt nicht mehr aushält und sofort drankommen möchte, bitte sich auf eine zivilisierte Art und Weise kenntlich zu machen, dann werden wir versuchen, das mit einzubinden und bitte auch daran denken, dass alles, was nicht ins Mikro gesprochen wird, nicht aufgenommen wird, also immer auf das Mikro warten. Frau Milner, was heißt denn für Sie Kulturpolitik? Was schließt das für Sie mit ein? Ja, zum Beispiel, wie differenzieren Sie zwischen institutioneller Kultur, zwischen freier Kultur und Kunstarbeit? Also was ist für Sie Kultur?
Danke. Danke für die Einladung. Es freut mich, dass ich hier dabei sein darf bei einer kleineren Runde, aber durchaus interessant. Ich möchte mich auch für die Fragen bedanken, die es mir nicht ganz leicht gemacht haben, halbwegs gescheite Antworten zu finden. Auf die erste Frage, die Sie jetzt angespielt haben, was heißt Kulturpolitik, was schließt das mit ein? Institutionelle versus freie Kulturarbeit, Wissenschaft, Erwachsenenbildung, Bibliotheken, Stadtplanung, Verkehrsplanung, möchte ich mit einer Gegenfrage eigentlich antworten, und zwar: Die Frage sollte nicht sein, was ist Kulturpolitik, sondern was ist Kultur? Und es ist für mich ganz klar ein Unterschied zwischen Kunst und Kultur. Ja? Kultur steht im Zusammenhang mit Kunst und beschäftigt sich mit der Vermittlung von Kunst. Aber Kunst ist etwas Metaphysisches, etwas nicht Greifbares. Kultur hingegen hat eher etwas mit Alltagskultur, Lebenskultur zu tun. Und da schließt mit ein, keine Ahnung, Weinkultur, Bierkultur, Badekultur, Raucherkultur. Das ist aber definitiv keine Kunst. Das heißt, Kunst ist nicht Alltagskultur. Was ist jetzt dann Politik? Ich glaube, es ist gefährlich, wenn man anfängt, die Begrifflichkeiten miteinander zu vermischen. Es ist nicht alles Kunst, es ist nicht alles Kultur und es hat keinen Sinn zu sagen, dass alles irgendwie mit Politik noch vermischt werden soll. Wir erleben auch so etwas wie die Politisierung von Kultur und Kunst. Wenn wir jetzt von der Picasso-Ausstellung sprechen und man sagt Picasso, der politische Picasso. Ich glaube nicht, dass sich Picasso damit identifiziert hätte. Wer von uns begreift schon, was Picasso ist, was Beethoven, Mozart ist? Picasso hat La Guernica meines Wissens nach gemacht aus Betroffenheit. Nicht so sehr aus einem politischen, aus einer politischen Motivation. Das bedeutet für mich, wir sollten wirklich damit aufhören, die Kunst für Politik zu vereinnahmen. Was jetzt aber die Politik in diesem Zusammenhang betrifft, worauf wir vielleicht noch später im Detail eingehen können, ist für mich ein ganz klarer Satz, und zwar sollte die Kunst entpolitisiert werden. Und die Kunst darf auch nicht Spielball der Parteipolitik werden. Und das ist ja wohl etwas, was wir in Wien oder in Österreich zumindest erleben.
Dankeschön. Herr Bayer, die Kunst sollte entpolitisiert werden. Können Sie dem was abgewinnen? Wie ist Ihre Definition?
Ja, also ich glaube eher nicht. Also ich glaube, dass die Kunst politisch ist und dass sie von Künstlern und Künstlerinnen auch politisch gestaltet werden soll. Und im Fall von Picasso ist es, glaube ich, recht einfach festzustellen, was Picasso war. Picasso war Mitglied der Kommunistischen Partei und Guernica ist entstanden als Aufschrei und Protest gegen die Bombardierung durch die deutschen Faschisten. Und das ist ein politisches Statement. Ich halte es im Übrigen auch in der Theorie mit Brecht in dem Falle, dass Kultur ist, wie der ganze Mensch lebt. Und das heißt, das schließt ein die soziale Welt, das schließt ein die Bildung, das schließt ein die Geschlechtergerechtigkeit, die Ökologie, das schließt ein die Vorstellung von Mobilität, das schließt den Alltag ein. Zwei Beispiele, um das zu verdeutlichen. Ich glaube, dass das deutlichste kulturpolitische Statement der sozialdemokratischen Stadtverwaltung im dekretierten Bettelverbot besteht. Die Frage ist nämlich dabei weniger die, was den Leuten angetan wird, denen das Wenige, das sie vielleicht auf der Straße kriegen, genommen wird. Weil möglicherweise kann das tatsächlich durch NGOs oder andere Institutionen abgefangen werden. Die Frage ist eher die, was geschieht denn da mit uns, wenn wir daran gewöhnt werden, diese bedürftigen, sichtbar verkrüppelten, armen Menschen zu ignorieren. Das Bettelverbot, das jetzt vom sozialdemokratischen Bürgermeister von St. Pölten auf Niederösterreich ausgedehnt werden soll, ist ein weiteres Beispiel für diese antrainierte Indolenz, die zum neoliberalen Kapitalismus gehört. Und wenn man nun sagt, die Kultur ist wieder Mensch lebt, so ist das auch auf dem Hintergrund konkreter Umstände zu sehen. Ich glaube, wir erleben eine Krise der Lebensweise in dem Sinn, als die Art und Weise, wie wir mit Ressourcen umgehen, die Art und Weise, wie wir unseren Konsum organisieren, wie wir mobil sind, wie wir reisen, an ökologische Grenzen stößt und darüber hinaus zu Lasten der Mehrzahl der Menschen auf der Welt geht. 20% oder Menschen, die 20% der Weltbevölkerung repräsentieren, verbrauchen 80% der weltweiten Ressourcen. Und ich meine, das ist eine kulturelle Frage. Sicherlich, das hängt mit politischen Machtverhältnissen und mit ökonomischen Verhältnissen zusammen, aber das hängt auch damit, diese Machtverhältnisse und ökonomischen Verhältnisse hängen ja auch damit zusammen, dass wir sie zulassen, dass wir indirekt durch unseren Konsum und unser tagtägliches Verhalten die kapitalistische Ordnung affirmieren. Und ich meine daher, dass Kultur heute bedeutet, diesen Wandel psychologisch vorzubereiten, vor denen unsere Gesellschaften stehen, nämlich eine andere Form des Zusammenlebens zu finden und in dieser anderen Form des Zusammenlebens auch andere Werte zu verwirklichen. Und das heute für die größte Herausforderung der Kultur, und das betrifft jeden Künstler und jede Künstlerin, und das betrifft jeden Menschen, der nicht hauptberuflich künstlerisch tätig ist. In Parenthese, jeder Mensch ist in seiner Art und Weise künstlerisch befähigt, und es käme darauf an, gesellschaftliche Voraussetzungen zu schaffen, diese Fähigkeiten zu entwickeln. Ich meine also, dass das die Herausforderung ist, die eine politische Dimension hat und die mit politischen Mitteln gemeistert werden muss.
Dankeschön. Ja. Jetzt mache ich etwas Unfaires. Ja, und frage das SLP, ja, was dann das Bettelverbot mit Kunst und Kultur zu tun hat. Ja, weil ich bin ein einfach gestrickter Milchbursche und habe das jetzt nicht ganz verstanden. Gebe aber die Frage jetzt einmal hier rüber.
Ja, ich muss mich da dem Herrn Bayer in dem Sinne anschließen. Vielleicht bevor ich noch zum Bettelverbot komme, einfach auch um das näher auszuführen, auch jetzt von unserer Seite. Allein schon die Fragestellung, was ist Kulturpolitik für uns, daran habe ich mich schon ein bisschen gestoßen, weil es ja so suggeriert, es gäbe autonom existierende Kulturpolitik abseits von Bildung, Sozial, Gesellschaftspolitik etc. Und das ist eben so nicht der Fall. Mit dem Brecht-Zitat kann ich ebenfalls ganz gut leben, also Kultur eigentlich nichts anderes als die Gesamtheit der Lebensweise, und da gehört das Bettelverbot nun mal dazu, und zu der Gesellschaft, in der wir leben, die systematisch Armut und Elend produziert, gehören nun mal bettelnde Menschen in den Straßen dazu, und zu versuchen, das zu vertuschen, indem man bettelnden Menschen sozusagen verbietet, dort zu betteln, löst erstens keine sozialen Probleme, und zweitens versucht es natürlich ein kulturelles Bild einer Stadt zu entwerfen, dass es so nicht gibt, das Elend zu vertuschen, es hinter irgendwelche Ecken zu kehren, und damit sozusagen das Bild der Kulturmetropole Wien, wo alles schön und sauber ist, wo es keine Armut gibt, wo alles happy peppy ist und niemand sich darum zu sorgen hat, zu suggerieren, ein Bild von Wien, das so falsch ist, und das natürlich im Interesse auch der sozialdemokratischen Stadtregierung ist. Ich mache auch gleich mal die erste Frage, irgendwie nochmal, um daraus zurückzukommen, weil von mir einfach dieser gelbe Zettel liegt, auf dem groß Kultur-Fragezeichen steht, und das möchte ich jetzt auch einfach grundlegender angehen. Ich glaube, dass sich eine Gesellschaft, die sich fragen muss, was ist Kultur oder was ist Kunst, prinzipiell schon mal irgendwo ein Quirks hat, dass da was in dem Sinne nicht stimmt. Weil ja eben auch im Kapitalismus alles, so wie wir es kennen, nicht nur Ware, nicht nur Arbeitskraft oder Produkte, sondern eben auch Kultur zur Ware wird. Kultur ist etwas, was sich im Kapitalismus so jetzt auch schwer definieren lässt. Ich halte jetzt auch relativ wenig davon, mit Begrifflichkeiten herum zu jonglieren. Fakt ist, dass sich kulturelle Einrichtungen oder kulturelle Maßnahmen entweder Profit abwerfen müssen, das heißt nicht zu Lasten sozusagen gehen müssen, also kein Geld bringen müssen, so wie sich im Kapitalismus alles rechnen muss, oder kulturelle Einrichtungen sind etwas, was man sich sozusagen mit dem Überschuss, dass der, den der Kapitalismus in Konjunktur, in Konjunkturhochs etc. produziert, etwas, das man sich halt leistet. Aber wenn man zum Beispiel in eine Krise kommt, so wie wir es jetzt, haben, die tiefste Wirtschaftskrise seit 1929, dann ist es auch relativ schnell wieder aus mit kulturellen Einrichtungen. Dann wird die Kultur da, wo sie überschüssig ist, da, wo sie dem Profit nicht dient, wieder zurückgestockt. Wir sehen das jetzt in Wien anhand von absurdesten Sparmaßnahmen, wenn zum Beispiel das Ammerlinghaus von der Schließung bedroht ist, das Ammerlinghaus, das im Jahr 250.000 Euro oder 25.000 Euro, ach, Legasthenie, braucht, das jetzt absolut finanzierbar wäre von dieser Seite. Auf der anderen Seite hat das der Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien sein Budget in den letzten Jahren sogar verdoppelt auf mittlerweile 50 Millionen Euro. Das heißt, Kultur ist etwas, was sozusagen in Krisenzeiten im Kapitalismus, wenn es nicht profitabel ist, wenn es dem Profit nicht dient, zurückgestuft wird. Die Frage über, also ich muss da leider Gottes auch der Frau vom Liberalen Forum, ist der Name jetzt entfallen? Milner, ah, danke sehr. Widersprechen, ich halte nichts von einer künstlichen Trennung von Kultur, Kunst oder Politik. Besonders Picasso finde ich ein relativ schlechtes Beispiel. Ich stimme natürlich überein, dass Kunst und Kultur nicht spielbar von Parteipolitik sein sollten. Aber so wie nun mal alles Politik ist, in dem wir leben, weil alles nun mal gesellschaftlicher Zusammenhang ist, so ist Kunst und Kultur auch entpolitisiert nicht denkbar. Weil das bedeuten würde, eine autonom existierende Kultur überhaupt von gesellschaftlichen Verhältnissen zu produzieren, die sie nicht ist. Ja, ich mach mal Stopp hier und gehe dann vielleicht weiter noch nachher weiter.
Einen Satz direkt Kommentar, Frau Milner.
Nur einen ganz kurzen Satz, und zwar, ich habe Picasso ganz bewusst gewählt hier jetzt, ja, weil ich wusste, wer meine Mitdiskutanten sind. Es stimmt schon, dass er KPÖ-Mitglied war, aber so nicht stimmt. Mitglied der Kommunistischen Partei war, aber soweit ich weiß, ist er auch wieder ausgetreten. Doch.
Gut. Diese Diskussion werden wir den Historikern überlassen. Ja. Gut, ja, vielleicht schafft das jemand irgendwie online nachzuschauen. Stefan Teichgräber, Interessensvertretung, IG Kultur, Bettelverbot, Kultur. Muss ich mir jetzt vorstellen, eine Armee von bettelnden Künstlern und Kulturtreibenden, die in den Straßen nach Almosen betteln und das nicht mehr dürfen? Also wie ist die Positionierung der IG Kultur Wien? Ja, gerade auch bei der Fragestellung, welche Kultur, ja, und wie schaut Kulturpolitik tatsächlich aus in dieser Stadt?
Ist an? Ja, gut. Ja, die Frage ist sozusagen, musst du noch ein bisschen konkretisieren. Wir zu diesem Bettelverbot stehen oder was das für eine Bedeutung für die Kultur hat und für unsere Arbeit.
Ich wollte nur eine Brücke schlagen, ja,
ja.
Weil ich habe immer noch nicht ganz kapiert sozusagen, was das miteinander zu tun hat, ja. Mhm. Aber natürlich, dass Kunst, Kultur mit allem etwas zu tun hat, da kann ich sozusagen noch folgen als einfacher Wähler oder Wählerin, ja. Prinzipiell sozusagen, was ist der Armutsfalle, was ist tatsächlich, weil Betteln steht ja, glaube ich, auch als Synonym hier für prekäre Verhältnisse. Ja. Mhm. Müssen wir uns tatsächlich jetzt im übertragenen Sinne bettelnde Künstlerinnen und Künstler vorstellen, ja, die das dann auch nicht mehr dürfen, in einem übertragenen Sinne nicht mehr ins Zentrum der Macht pilgern dürfen, um dort um Almosen, sprich Subventionen zu betteln. Also, und gerade die IG Kultur als Interessensvertretung von freien Künstlerinnen und Künstlern, von freischaffenden Menschen. Also, wie ist hier eure Definition vom Kulturbegriff, vom Kunstbegriff?
Ja, das ist gar nicht so weit hergeholt, nicht? Weil gerade bei den Musikern gibt es ja nun wirklich Straßenmusikanten, die darauf angewiesen sind, Und die also ich habe von einer Gruppe gehört, dass sie mehr im Jahr auf der Straße verdienen als bei einem großen Konzert, das sie auch in dem Jahr machen. Ja, also, aber ich weiß jetzt nicht, wer jetzt von unseren Mitgliedern jetzt direkt davon betroffen ist. Aber bei uns, unter den Mitgliedern sind jetzt auch wieder eine ganze Reihe von denjenigen, die jetzt auch zu der Freiraum-Szene gehören. Und das ist sozusagen eigentlich auch ein Teil, die eigentlich sozusagen ohne diese Freiräume auch auf der Straße sind. Ja, also auch was jetzt ihre Freizeitaktivitäten sind, kämpfen sie sozusagen um Räume, in denen sie das machen können. Und ich denke, bei der Diskussion ist es irgendwie ganz gut gelungen, dass eigentlich der Begriff, den wir jetzt als IG Kultur haben, ziemlich sich eigentlich auch deckt, dass er also dieser wirklich umfassende Kulturbegriff, der jetzt sozusagen die ganzen Lebensbereiche umfasst, dass der eigentlich von allen dreien und so weit angesprochen wird. Ja, so habe ich Sie eigentlich auch verstanden, dass Sie das auch so sehen. Und also einmal eben neben dem Betteln auch die Frage, eben, dass Umweltschutz genauso eine kulturelle Frage ist. Und auf der anderen Seite, und da bin ich ein bisschen derselben Meinung auch wie der Sebastian Kugler, dass ich glaube, dass jetzt eine unpolitische Kultur eben sehr schwer zu realisieren ist. Also das müsste man ja wirklich als Projekt irgendwie versuchen. Und ich glaube, da kommt am Ende aber eigentlich nur so eine Art Schrebergarten unpolitischer heraus, und das ist dann auch wieder ein Politiker. Ja.
Ich probiere es ein bisschen anders. Ich bin Wähler. Ich möchte mit Ihnen und euch heute diskutieren, die Kulturpolitik dieser Stadt, möchte eigentlich auch erfahren, welche Definitionen dem zugrunde liegen. Ein paar Sachen haben wir gehört. Von Ihnen habe ich gehört, dass eben Alltagskultur, Lebenskultur, Badekultur irgendwie auch und doch nicht. Ja, hier haben wir einen umfassenden Begriff. Meine Interessensvertretung bin ich mir jetzt auch nicht so ganz klar. Ja, ich versteife mich jetzt einfach mal. Ich habe eine Wählerstimme zu vergeben. Ich bin freischaffender Künstler, habe weder ein Burgtheater-Engagement, noch darf ich in der, was ist da, ganz große Galerie, staatlich gefördert. Albertina darf ich auch nicht ausstellen. Ja, und ich darf auch nicht irgendwo lesen. Okay. Ja, das heißt, jetzt stelle ich noch einmal die Frage. Ja, wo ist hier sozusagen die Kulturpolitik? Wo muss ich betteln gehen? Vor allen Dingen darf ich ja auch nicht mehr betteln. Ja, ich nehme das jetzt einmal wörtlich. Ja. Also noch einmal, wo ist hier die Definition? Ja. Wann bin ich Künstler? Wann bin ich es nicht? Wenn ich in der Volkshochschule Türkisch unterrichte, bin ich dann eigentlich auch noch Künstler? Ja, oder nicht? Also wo sind hier die klaren Abgrenzungen? Oder... Ja, oder sind diese Abgrenzungen tatsächlich nicht notwendig? Ja, und was soll ich tatsächlich mit der Badekultur? Eigentlich geht sie das überhaupt nichts an, ob ich zu Hause lieber kälter oder wärmer bade. Ja, also was hat das wiederum mit dieser Kultur zu tun? Oder wie? Oder was?
Dass ich schon eingeschaltet habe. Also eine ganz klare Trennung, zu sagen, etwas ist noch Kultur oder etwas ist noch Kunst und etwas anderes ist nicht mehr Kultur und keine Kunst, wird wohl sehr schwer zu treffen sein. Aber es, also die Grenzen werden irgendwo, ja, in gewissen, wird sie wahrscheinlich ein bisschen verschwimmen. Wie auch immer, ist natürlich die klare liberale Haltung, und jetzt noch ein Satz zum Neoliberalismus, damit das ein und für alle Mal geklärt ist, bei jeder Diskussion müssen wir das klären. Schaut bitte alle nach in irgendwelchen Lexika. Neoliberalismus bedeutet nichts anderes als soziale Marktwirtschaft. Es war eine Reaktion auf den Manchester-Liberalismus. Und ich würde jeden bitten, der diesen Begriff verwendet, diesen auch bitte richtig zu verwenden. Und noch einmal, das ist auch klar, ich bin keine Vertreterin eines Manchester-Liberalismus. Das liberale Forum war das nie. Wir waren immer Vertreter des Ordo-Liberalismus. Das heißt, so viel Freiheit wie möglich und so viel Regelung wie notwendig. Und ja, also dieses Schimpfwort betrifft oder wie auch immer, es wird fälschlich verwendet. Um auf die Frage zu antworten, die liberale Antwort darauf ist relativ klar und wird in Österreich natürlich nicht gelebt. Und zwar, der Staat soll die Rahmenbedingungen schaffen. Und es gibt Modelle, die das sehr wohl machen, und das ist zum Beispiel das schwedische Modell. Es wurde im Jahr 96 eingeführt. Es gibt einen schwedischen staatlichen Kulturrat. Es ist eine halbstaatliche Behörde, die unmittelbar dem Kulturministerium untersteht und in der die praktische Arbeit große Freiheit genießt. Das heißt, der Staat schafft die Rahmenbedingungen, aber die Kultur organisiert sich selbst. Ja, das heißt, es gibt dann einen Plan, keine Ahnung, auf 3 Jahre oder wie auch immer. Das wird kontrolliert, das wird auch immer wieder überprüft, was dort passiert. Aber das ist so die Idee, die mir vorschwebt dafür und die eine klare liberale Haltung ist. Dass der Staat sich nicht in den Alltag einmischt. Ja?
Das wahrscheinlich deswegen frage ich nach, wenn diese Einrichtung dem Kulturministerium steht.
Aha. Jetzt? Ja. Okay. Ich frage danach nochmal nach, weil ich das dieses System nicht kenne. Aber Sie haben gesagt, es untersteht dem Kulturministerium. Minister sind politisch gewählte Personen. Irgendjemand überprüft in 3-Jahres-Rhythmen oder so, was da passiert, wie es passiert. Also wie frei ist dann in diesem Modell tatsächlich das System, wenn doch dann tatsächlich am Ende irgendwelche Leute überprüfen, was wie und politisch gewählte Menschen entscheiden über die Vergabe von was auch immer?
Naja gut, ich meine, hundertprozentige Freiheit gibt es nie. Das ist klar. Und ich bin sehr wohl der Ansicht, dass staatliche Gelder auch einer Prüfung unterzogen werden müssen. Das ist völlig logisch. Also diese Art des Liberalismus weiß nicht, wo der irgendwie durchgesetzt werden sollte. Es soll sehr wohl sinnstiftend sein, die ganze Geschichte. Es geht darum, dass eben, wie gesagt, man einen Rahmen schafft für einen Teil der Gesellschaft, eben in dem Fall für die Kunstschaffenden, und sich eben, keine Ahnung, Staatssekretäre, Ministerien, oder Minister oder was auch immer, andere Beamte nicht in den täglichen Krimskrams einmischen, sondern eben nur schauen, ob die Gelder, die zur Verfügung gestellt werden, auch entsprechend zweckmäßig verwendet werden. Das ist ein Modell, das eben auch schon existiert. Sie haben noch extremere Modelle, irgendwie in den USA oder so. Es gibt auch noch andere Modelle wie die Absetzbarkeit von Kultursponsoring oder wenn ein Privat etwas spendet, dass der Staat es verdoppelt. Es gibt unterschiedliche Modelle. Ja? Aber dieses Modell, das mir da untergekommen ist, das offensichtlich auch ganz solide funktioniert, das wird auch seine Schwachstellen haben, wäre doch einmal eine neue Idee. Ja? Es wäre zumindest etwas, was durchaus ein Modell wäre, dass man sich vielleicht auch ein bisschen adaptiert, aber doch andenken könnte.
Sebastian Kugler, wäre das schwedische Modell ein denkbares Modell für Wien?
Mit schwedischen Modellen habe ich so ein bisschen mein Problem, dass es, ich bin in einer internationalen Organisation, das letzte Mal, als ich mit jemand von unserer schwedischen Schwesterorganisation über das schwedische Modell geredet habe, das ja in überall so hoch gelobt wird, sei es jetzt in der Bildungspolitik oder in der Sozialpolitik, ist mir gesagt worden, dass viele Errungenschaften in Schweden, vor allem soziale Errungenschaften, die immer auch hier unter dem schwedischen Modell, unter dem Synonym schwedisches Modell herumgeistern, mit der Wirtschaftskrise ziemlich schnell auch wieder eingebrochen sind. Aber genau dazu, zu diesem Modell, möchte ich mich insofern auch nicht äußern, weil ich glaube, dass man diese Problematik grundlegender angehen muss. Im Beitrag von der Frau Milner ist es rausgekommen. Sie hat von einem Teil der Gesellschaft, nämlich der Kunstschaffenden, gesprochen. Und ich glaube, dass also aus sozialistischer oder aus linker Perspektive auch dieser Widerspruch überwunden werden muss zwischen jemanden Normalen, der halt im alltäglichen Produktionsprozess oder im Arbeitsprozess steckt, und jemanden, der sich halt leisten kann, Kunst zu machen. Sei es jetzt, weil er oder sie die Bildung dafür genossen hat oder halt das Vermögen dazu hat, sich selbst als Künstler oder als Künstlerin zu bezeichnen. Also die Frage, ob man sich sozusagen ob man jetzt Künstler oder Künstlerin ist, um auch mal auf Ihre Frage zurückzukommen, ganz am Anfang, wird zurzeit wohl eher dadurch getroffen, ob man sich's leisten kann oder nicht. Und das ist, glaube ich, ein grundlegendes Problem, das man aus sozialistischer Perspektive angreifen muss, nämlich zu sagen, genauso wie Kunst allen Menschen zugänglich sein muss, also es keine sozialen oder finanziellen Hürden geben muss, Kunst zu genießen, darf es auch keine sozialen oder finanziellen Hürden geben, Kunst selbst zu schaffen. Und das, das schließt eben mit ein, dass es nicht einfach nur einen Bereich der Gesellschaft gibt, die halt Kunstschaffende sind, sondern eigentlich, und da wären wir schon ziemlich in der Utopie drinnen, jeder Mensch kunstschaffend sein kann und wird in einer Gesellschaft, die halt nicht nach Profiten agiert, sondern in der durch Gesellschaft, durch Verteilung der Arbeit die gesellschaftliche Arbeitszeit auf ein Minimum reduziert wird und dadurch mehr Freizeit frei wird, um sich selbst kunstschaffend zu betätigen, was natürlich wieder voraussetzt, dass die Gesellschaft dann auch die Möglichkeiten, Kunst zu schaffen, auch bereitstellt. Zum Beispiel, also konkret, ich habe eine kleine Band, wir sind nicht besonders erfolgreich, ich bekomme auch von der Kulturpolitik der Stadt Wien nicht allzu viel mit, also geschweige denn irgendwelche Förderungen. Für uns wäre es schon mal großartig, einen Platz zu haben, wo man proben könnte, gratis, also Band, also einfach nur einmal, um so einen Punkt herauszuhören. Das ist noch, gibt noch unendlich viele andere Dinge. Aber ich glaube, dass das prinzipiell einfach über massive Investitionen in kulturelle Einrichtungen gehen muss und jetzt weniger eine Privatisierung der Kunst stattfinden sollte.
Herr Bayer, haben Sie einen Probenraum, wenn Sie Bürgermeister werden, für diese junge, arme Band?
Nein, also für diese junge Band, glaube ich, würde sogar die Gemeinde Wien einen Proberaum bereitstellen. Aber ich möchte auf andere Fragen eingehen, oder hoffe ich zumindest, dass es wird. Ich möchte erstens noch einmal auf diese Frage mit dem Bettelverbot zurückkommen, weil du ja sozusagen implizit das angefragt hast. Also ich mache auf den emblematischen Charakter dieser Frage aufmerksam, dass mit dem Durchsetzen des Bettelverbotes in Wirklichkeit eine Hartherzigkeit in der Gesellschaft durchgesetzt wird, die offensichtlich zu diesem Typ vom neoliberalen Kapitalismus, den wir heute erleben, gehört. Das ist der Kern meiner Meinung nach des Problems, dass dieser minimale Standard, dass wenn ich auf der Straße einen bedürftigen Menschen sehe, der das durch seine körperlichen Gebrechen geradezu augenfällig ausdrückt, dem etwas gibt, abtrainiert werden soll. Das halte ich für ein kulturelles Problem. Und ich fand, ich habe das erlebt in einer U-Bahn-Haltestelle am Stadtpark, wie da dann diese Durchsage kommt, die Gemeinde Wien fordert sie auf, Bettlern nichts zu geben, das ist beschämend. Und das ist Kultur. Und das Ding mit der Badekultur, das halte ich für einen guten Ansatz, vielleicht in einem anderen Sinn, als du das gesagt hast, als Graz Kulturhauptstadt Europas geworden ist, hat die Kommunistische Partei mit einem Plakat geantwortet, dass der Einbau von Nasszellen in Küche-Zimmer-Wohnungen, also WC und Dusche, eine kulturelle Notwendigkeit ist, dass das auch Kultur ist, und darauf möchte ich insistieren, bevor wir über irgendwas anderes reden. Und jetzt zum anderen. Also du hast gesagt, du kannst nicht lesen, du darfst nicht lesen. Ich glaube, das Problem liegt darin, dass du zwar überall oder fast überall lesen darfst, nur dass du im Allgemeinen nichts dafür kriegst und davon nicht leben kannst. Und das ist das Problem. Da bin ich aber anderer Meinung als du. Meine Meinung ist, dass Kunst schaffen ein hochqualifizierter Beruf ist und dass Menschen, die Kunst produzieren, sich ein halbes Leben auf diesen Beruf vorbereiten, hart arbeiten müssen, um diese Fähigkeit zu entwickeln, zu behaupten, und dass dann die Gesellschaft die Verpflichtung hat, dafür zu sorgen, dass diese Menschen erstens sich ausbilden können und zweitens, wenn sie ausgebildet sind, auch die Möglichkeit haben, ordentlich zu leben. In Wien gibt es, glaube ich, rund 10.000 Schauspieler und Schauspielerinnen, etwa 2.500 sind in der entsprechenden Interessensorganisation organisiert. Die Wahrheit ist, dass die Mehrzahl dieser Schauspieler und Schauspielerinnen den Großteil des Jahres sie mit Taxi fahren oder sonstigen Jobs über die Runden bringen muss. Das ist sozial ungerecht. Darum bin ich zum Beispiel für ein bedingungsloses Grundeinkommen, das es jedem ermöglicht, die Qualifikationen zu erwerben, die er oder sie erwerben möchte, und
zweitens auch Tätigkeiten nachzugehen, die sich zunächst nicht auf einem Markt als Waren realisieren lassen. Ich bin darüber hinaus schon der Meinung, dass es Kunstpolitik gibt. Also wenn ich zum Beispiel liest, dass der Bund ein jährliches Budget von 450 Millionen Euro Kulturförderung verwaltet, dann ist es natürlich eine politische Frage. Und es ist eine politische Frage, dass von diesen gewaltigen Summen 42% für die Bundestheater aufgewendet werden. Und es ist eine politische Frage, dass die Gemeinde Wien 40 Millionen Euro im Jahr für die Vereinigten Bühnen Wiens ausgibt, wo nicht Hochkultur produziert wird, sondern Repräsentationskultur, während auf der anderen Seite alternative Kultureinrichtungen ganz einfach ausgehungert und zerstört werden. Wiener Theaterreform, weniger ist angeblich mehr. 40% der alternativen und Off-Szene-Theater-Schauplätze haben zusperren müssen. Und das sind politische Fragen. Und darum ist das Feld der Kultur und der Kunst tatsächlich auch ein Feld der Politik. Und der kleinen Politik der Interessensvertretung, weil da tausende und zigtausende Leute dranhängen, und auch der großen Politik, weil im Feld der Kultur sich eine Gesellschaft darüber Rechenschaft gibt, in welche Richtung sie sich entwickelt hat und sich entwickeln will. Und das ist eine Frage der Demokratie, dass es einen Freiraum gibt, über diese Dinge auch in anderen Medien zu diskutieren, als der wissenschaftlichen und der politischen Auseinandersetzung. Also Kunst und Kultur sind sicherlich Formen der gesellschaftlichen Auseinandersetzung, die unabhängig von der Ökonomie und den Machtverhältnissen existieren können, unter der Voraussetzung, dass die Gesellschaft sich diese Freiräume auch tatsächlich erkämpft. Und dafür bin ich.
Stefan Deichgräber, sind das die Themen der Mitglieder der IG Kultur? Ich muss einschalten. Sind das die Themen eurer Mitglieder, die ihr vertretet?
Ja, das sind durchaus eben die Themen. Also gerade was jetzt zuletzt angesprochen war mit der Theaterreform, das ist wirklich ziemlich krasser Bruch, der in den letzten Jahren passiert ist in Wien. Und wahrscheinlich auch sozusagen eigentlich das traurigste Ergebnis jetzt der letzten 10 Jahre der Wiener Kulturpolitik. Was ich denke eben, was auch jetzt bei der Diskussion noch wenig kam, es war immer ein bisschen das Umkreisen der Kultur. Aber wie würden jetzt die einzelnen Politiker jetzt diese Kultur verändern wollen oder beeinflussen oder vielleicht auch erhalten wollen, je nachdem, wie man sich das vorstellt? Natürlich ist es interessanter, wenn man jetzt sozusagen auch etwas Neues durch die Politik in der Kultur eben herbeiführen will. Und zu der weiteren, zu der Kultur gehört für uns eigentlich auch solche Fragen, die vielleicht langläufig zur Innenpolitik gehören würden. Also was ich gut finde beim Podium, dass man nicht an dem administrativen Kulturbegriff bleibt, also alles, was die MA7 macht, ist Kulturpolitik und alles, was sie nicht macht, ist auch keine Kulturpolitik, sondern die anderen machen genauso auch Kulturpolitik. Und als ein Beispiel würde ich sagen, ist jetzt diese Abschiebung, also gerade jetzt in dem Zusammenhang mit den Roma, wo man jetzt festgestellt hat, dass heimlich Österreich über Schwächheit auch Roma abschiebt und Frankreich angegriffen wird, Österreich nicht, dass das auch eine Frage für unsere Kultur ist, weil eigentlich die Kultur in Österreich ist im Verhältnis zu den Nachbarländern bisher für Roma eigentlich sehr günstig gewesen. Ja, dass also Roma eigentlich gerne nach Österreich gekommen sind, weil sie sich da doch also viele Dinge machen konnten, die sie woanders nicht machen können. Ja, und zu der Badekultur denke ich auch, dass mehr als das Zuhausebaden dazugehört, sondern dass auch, ob jetzt jemand Nudismus bevorzugt oder andere Badeformen oder jetzt verschleiert baden geht, ist sicher auch eine Frage, wo man drüber sprechen und nachdenken kann.
Bevor wir uns jetzt vertiefen, möchte ich jetzt für die ersten Publikumsreaktionen schon einholen. Das heißt, ab hier binden wir sie jetzt auch direkt ein. Bitte.
Vielleicht ganz kurz zu dem, was du gesagt hast, Walter. Also ich bin Musikerin und ich finde es total furchtbar, dass ich meine Musik verkaufen muss. Ich finde es zutiefst furchtbar, dass ein Auftritt spielen in der Arbeit verkommt, weil das möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte eigentlich, ich bin am glücklichsten, wenn ich mit einer Runde anderer Leute herumsitze und Musik mache und das gemeinsam singe und bin selig, wenn das, ja, weil es einfach Spaß macht. Und ich möchte eigentlich eine Gesellschaft haben, in der es um die Kunst und um die Musik an sich geht und nicht darum, dass man, ja, lächeln Sie, weil das eine schöne romantische Vorstellung ist, oder Sie haben so versonnen reingeschaut. Sorry. Habe ich missverstanden. Aber ich hätte gerne eine Gesellschaft, in der das möglich ist, dass man ohne Rücksicht auf ja eigentlich seine eigene Existenz, dass man die Kunst tatsächlich genießen kann und tatsächlich nicht nur passiv, sondern auch aktiv, und indem man einerseits sich keine Sorgen darüber machen muss, ob ich davon leben kann oder Existenz habe, in der man genug Zeit dafür hat. Also das, was der Sebastian mit der Arbeitszeitverkürzung gesagt hat, finde ich eine ganz wichtige Sache. Also dass die Leute nicht 8 Stunden am Tag damit verbringen, irgendwie zu arbeiten und dann zu K.O. sind, um irgendwas zu tun, sondern dass ein großer Teil daran wirklich eingesetzt werden kann, dass man gemeinsam am sozialen Leben teilnimmt und gemeinsam Kultur und Kunst in Wirklichkeit produziert. Und dass die, also ich habe ein Kind, ja, also was dazu führt, dass es weniger leicht geht, irgendwie Musik zu machen. Und da geht's, und das zeigt wieder, warum man Kunst und Kulturpolitik nicht trennen kann von Gesellschaftspolitik, weil das bedeutet, dass man Kinderbetreuung zur Verfügung stellen muss, ne? Und zwar nicht nur, na sicher, weil sonst kann ich nicht Musik machen, ne? Und nicht nur im Sinne von einem Kindergarten tagsüber, sondern öffentlich zur Verfügung gestellten Babysitter zum Beispiel, die auch auf Nachnahme aufpassen können. Ja? Also, und ich glaube, das sind ganz, ganz wichtige Punkte, die irgendwie Kultur eigentlich von der engen Beschränkung und von den Fesseln, die er eigentlich in der Gesellschaft hat, irgendwie befreien muss. Das halte ich für wichtig. Und mich würde interessieren, wie die anderen da dazu stehen.
Mhm. Sebastian Kugler, ich glaube, du wolltest da gleich was drauf reagieren.
Ja, ich kann dem nur zustimmen. Und ich glaube auch, also insofern da ein bisschen dem Herrn Bayer widersprechen zu müssen, ich glaube, dass man sozusagen dann die Vorstellung von Künstlerinnen und Künstlern als nun mal hochqualifizierten Menschen, die sich ein halbes Leben auch darauf vorbereiten, das ist kein Kulturbegriff, der so als auch für mich in da hineinpasst, weil also ich fühle mich zwar als Kunstschaffender, eben auch mit meiner Band etc., habe mich jetzt aber nicht die ersten 9 Jahre meines Lebens darauf vorbereitet, dass ich die zweiten 9 Jahre meines Lebens jetzt Musik gemacht habe. Ich glaube, dass das ein sehr, sehr überfließender Prozess ist. Kunst, die ich schaffe, Kunst, die die Laura mit ihrer Band schafft, ist etwas, das niemals abgekoppelt von irgendwelchen von persönlichen Entwicklungen oder gesellschaftlichen Entwicklungen zu sehen ist. Und ich glaube, es muss eigentlich auch darum gehen, diese künstliche Trennung, die auch erst im Zuge des Kapitalismus entstanden ist, zwischen Kunst und Arbeit, zwischen Kopf und Handarbeit unter Anführungszeichen, da auch das zu überwinden und den wahren Charakter von Kunst einfach auch abzuschaffen. In dem Sinne, dass man sagt, jeder und jede ist Künstler, ist Künstlerin, und jeder Mensch hat das Potenzial dazu, Künstlerin oder Künstler zu sein, und es muss eine der obersten Prioritäten sein einer Gesellschaft, diese Potenzialien auch zu entfachen. Und das ist in einer profitorientierten kapitalistischen Gesellschaft, nicht nur der neoliberalen kapitalistischen Gesellschaft, sondern jeder kapitalistischen Gesellschaft nicht möglich.
Ich stelle mich jetzt doof. Manchmal bin ich ja auch doof. Was ich jetzt ein bisschen heraushöre ist, ich überspitze es, ja. Mach deine Musik. Ja, auf dem Land, im bäuerlichen Umfeld, machen das Menschen seit Generationen, kommen am Sonntag nach der Kirche zusammen, musizieren und singen zusammen. Ja, jeder Mensch soll das Recht haben. Wer hält wen davon ab? Ja, Kunst, Kultur, was auch immer er oder sie darunter versteht.
Das ist einfach eine Zeitfrage. Ja?
Lass mich ganz schnell zu Ende den Kreis schließen, worauf ich hinaus will. Ja? Im Prinzip kann ja doch jeder machen, was er will. Ja? Wenn jemand sagt, ich bin Künstler, dann soll er oder sie doch das tun. Wenn du Musik machen möchtest, dann mach das doch. Mir kommt es ein bisschen vor, dass wir ein bisschen am Podium und alle miteinander um den heißen Brei herumreden. Ja? Du hast eine wichtige Zahl genannt. Der Bund nimmt 450 Millionen Euro jährlich in die Hand. Ja? Die Stadt Wien auch eine sehr, sehr 220 Millionen, ja, 220 Millionen Euro in die Hand, ja, für Kunst-Kulturförderung, 450, 670 Millionen Euro, wenn ich mich nicht verrechnet habe, nimmt die Republik Österreich, nur Wien und Bund, die anderen Bundesländer nicht mitgerechnet, in die Hand, um Dinge zu ermöglichen oder nicht zu ermöglichen. Ja? Kann es vielleicht auch darum gehen, dass es hier um Umverteilung geht, dass es hier sehr wohl um Kultur- und Kunstpolitik geht, die, egal ob das schwedische Modell oder das österreichische Modell, wo halt irgendwo irgendjemand sitzt und sagt und definiert, das ist jetzt Kunst und wenn du Musik machen möchtest, dann ist das schön für dich, aber das ist nicht Kunst und Kultur, das ist keine, hat keine Wertschöpfung für unsere Gesellschaft, wie auch immer. Ja. Geht es vielleicht gar nicht so sehr darum, was Kunst und Kultur ist, ja, sondern darum, wer verwaltet die Mittel, mit denen dann Kulturpolitik gemacht wird. Ja. Und bevor ich da sozusagen auf die Frage komme, wie würden Sie denn diese 600 und mehr Millionen verwalten und verteilen, wenn sie ihr in der Macht wärt. Möchte ich hier noch eine Publikumsfrage?
Okay. Yes, okay. Mir hat, aber ich glaube, das hast jetzt du schon einigermaßen herausgearbeitet, sozusagen, man hat eben von Kulturförderungen, von Institutionen, von Geldverteilung gesprochen, aber sozusagen, wo sitzt die einzelne Kunstschaffende und sozusagen, da ich auch den Kreis angehöre und auch so in derselben Situation bin als Mutter, ist wirklich die Frage und die vielleicht die Kunstsituation und da muss ich mich auch anschließen an der Sache, es geht um sozusagen eine Spezialisierung, sage ich mal, die jahrelang dauert und die auch doch auch zu einer Vereinzelung führt, ob das jetzt eine Gruppenvereinzelung ist, weil man es mit mehreren Leuten zusammen macht oder, aber sozusagen durch diese Spezialisierung kommt man sozusagen einigermaßen am Rande und am Rande in dem Sinne, dass man sozusagen eine einzelne oder eine Kleingruppenposition einfach vertritt. Und da ist dann wirklich die Frage, wie kommt das? Also wie die Gelder da oben sind etwas, etwas ist sozusagen die kollektive Gesellschaft und etwas sind diese einzelnen künstlerischen Individuen, die dann sozusagen vielleicht auch distanziert sind von dem Rest. Wie kommt es zu diesem Zusammenhang? Sind die denkbar oder sind die nur durch Institutionen oder zu schaffen, sozusagen eben, es kommt dann die einzelne Geschichte, wie also die Fraktalisierung der Zeit zwischen Mutterschaft, zwischen dem, was man noch Kunst, zwischen den Projekten, Geldern, die man vielleicht bekommt oder vielleicht nicht. Und was wäre da eigentlich eine Vorstellung, wie diese einzelnen Situationen eigentlich auch politisch vertretbar sind?
Das führt in einen gewissen Punkt darauf hin, wo ich meine Frage positionieren möchte und das ist, wir reden nicht über die 760 Millionen, weil alle drei Parteienvertreter, die hier sitzen, sind nicht in der Möglichkeit, dieses Geld zu verteilen. Also, wobei, gerade auch in der Kunst, also bei dem schwedischen Modell, das vor 10, 15 Jahren vielleicht spannend
gewesen sein mag und ganz gute Tendenzen gehabt hat, wie zum Beispiel das Nordic Institute for Contemporary Art, wo die ganzen skandinavischen Länder, die baltischen Länder, Finnland, Dänemark versucht haben, einen Kunstbegriff zu kommunizieren, der sich nicht national definiert, also der quasi die nationale Identifikation im Bereich der zeitgenössischen Kunst und Kultur subvertiert, auflöst und einen gemeinschaftlichen, kollektiven, postnationalen Begriff ermöglicht. Was aber dann torpediert wurde durch das Aufkommen der Rechten, vor allem in Dänemark, in Norwegen, wo diese beiden Länder dieses Modell, das dann kollektiv, dem das torpediert, wo es wieder zurückgeht zu einer Retraditionalisierung, zu einer Entsolidarisierung. Und ich frage mich, wie könntet ihr mich überzeugen oder was wäre euer Weg in den Wiener Gemeinderat? Also mit welcher, es gibt so viele Themen auf der Hand, Entsolidarisierung im Sinne von Kultur der Politik, 20% der Wiener Bevölkerung, die seit 20 Jahren hier leben, dürfen nicht einmal mitwählen. Und es gibt extrem viele Defizite, wo man auch kulturell, kulturpolitisch ansetzen könnte. Und ich sehe jetzt niemanden, der mich hier irgendwie überzeugt. Also ich habe Verständnis für viele Positionen, aber wenn ich jetzt genauso den Wähler raushängen darf, ich wüsste nicht, wenn ich meine Stimme geben sollte.
Jetzt haben wir gleich zwei Pakete sozusagen. Ja, machen wir eine Runde. Ja, also zunächst einmal wollte ich sagen, dass diese viele Kohle, die da im Umlauf ist, die der Staat in die Hand nimmt, letztlich ein Feld der politischen Auseinandersetzung bildet. Und daher ist es Politik. Und das ist eine Machtfrage, wie dieses Geld verteilt wird. Es ist eine Machtfrage, ob das die Bundestheater und die Bundesmuseen kriegen oder ob das irgendwie in die freie und experimentelle Kunstszene geht. Und letztlich, und das ist eine der beiden Schwierigkeiten, von denen ich jetzt sprechen will, ist es aus zwei Perspektiven zu betrachten. Die eine Perspektive ist, dass die Kunstschaffenden ein Interesse daran haben, dass ihre Produktionsbedingungen sie verbessern, dass sie die Konsumptionsbedingungen, die Verteilungsbedingungen ihrer Kunst verbessern. Aber es ist auch, und ich glaube, dass das große Versäumnis der österreichischen Sozialdemokratie und der Arbeiterbewegung insgesamt ist, es ist das Interesse großer Teile der Bevölkerung und der Mehrheit der Bevölkerung, welche Art von Kunst produziert, gefördert und finanziell alimentiert wird. Um noch ein Zahl zu nennen, wenn ich lese, dass für 3 Wochen Festspielbetrieb in Salzburg 9 Millionen Euro aufgewendet werden und dann irgendwann zufällig im Radio die Frau Rabel-Stadler höre, wie sie sagt, dass sie eher sozialer Betrieb sind, weil man inzwischen die Tickets für die Aufführungen schon 1.000 Euro erwerben kann, dann ist es eine politische Frage, ob sie das die vielen, nicht die Künstler und Künstlerinnen, sondern die vielen gefallen lassen. Das ist die erste Schwierigkeit. Die zweite Schwierigkeit ist, über die man in so einer Debatte reden muss, dass es auch zwei Aspekte gibt, von denen man über Kunst und Politik reden kann. Der eine Aspekt ist also wiederum das Leben der Kunstproduzenten und Produzentinnen. Und ich bin der Meinung, dass es letztlich bei den Kunstproduzenten und Produzentinnen, bei den Schauspielern und Schauspielerinnen ums bedingungslose Grundeinkommen geht, nämlich darum durchzusetzen, dass jeder das Recht darauf hat, auf einem bestimmten Niveau leben zu können, und zwar unabhängig davon, ob er einen Markt findet, wo er sein Produkt verkaufen kann, oder einen Markt findet, wo er oder sie ihre Arbeitskraft verkaufen kann. Und gesellschaftstheoretisch ist nicht die Frage, die Trennung von Kunst und Arbeit aufzuheben. Gesellschaftstheoretisch ist die Frage, anzuerkennen, dass Kunst Arbeit ist. Dass Kunst eine Arbeit wie alle anderen ist, aber wenn es eine Arbeit wie alle anderen ist, dann erfordert es natürlich Spezialisierung. Also ich wünsche mir nicht, darauf zu verzichten, dass Schostakowitsch die 5. Sinfonie geschrieben hat, die also ein unendlicher Aufschrei gegen die faschistische Aggression und Blockade von Leningrad gewesen ist. Oder ich wünsche mir nicht, dass Picasso Guernica
sozusagen, nachdem er 6 oder 7 Stunden als Taxifahrer in Paris unterwegs gewesen ist, am Abend gemalt hat. Ich verlange, dass die Gesellschaft akzeptiert, dass ein Künstler und eine Künstlerin, unabhängig davon, ob es einen Markt gibt, davon leben kann, dass er oder sie Kunst produziert. Und das ist im Interesse der Künstler und Künstlerinnen und das ist im Interesse der Gesellschaft, dass solche Zustände existieren und herrschen.
Ich spiele jetzt gleich sofort sozusagen ein bisschen HC. Ja, aber das öffnet doch dem Missbrauch Tür und Tor. Dann setze ich mich hier hin und sage, ja, ich habe jetzt beschlossen, Maler zu werden und die Bilder, die ich male, die versteht ihr halt nicht, aber das ist halt Kunst, ja, und ich verlange und erwarte, dass ich das machen darf und kann, ja.
Ja, so soll es sein. So soll es sein. Die Gesellschaft soll die Möglichkeit für, ich meine, wenn du zum Beispiel ein Computerprogramm schreibst oder wenn du einen Roman schreibst oder wenn du ein Bild malst, dann weißt du vorher nicht, ob du einen Mäzen findest, einen Käufer findest, eine Galerie findest und ob dieses Buch massenhaften Absatz finden wird. Würden nur die Bücher zum Beispiel geschrieben werden und publiziert werden, die sie tatsächlich so verkaufen, dass der Verlag und der Schriftsteller, Schriftstellerin davon leben können, dann würden ja überhaupt nur irgendwie Schundromane und einige wenige hochkulturell bewertete produziert werden. Ich glaube, die Gesellschaft ist reich genug, um sich den Luxus des Experiments in künstlerischer und kultureller Hinsicht leisten zu können. So ist es.
Ist das so? Mikro bitte.
Also ich möchte eigentlich nicht, dass Kunst arbeitet.
So, ganz kurz. Also für mich ist das Problem, dass im Kapitalismus Kunst Arbeit ist. Weil in Wirklichkeit wird sie damit von sich selbst entfremdet. Ich möchte, dass Kunst, dass es eine Gesellschaft gibt, wo Kunst nimmer dem Zwang unterworfen wird, dass sie Geld abwerfen muss. Ja? Und das ist jetzt Begriffsherumglauberei. Also das, ja, im Prinzip glaube ich, sind wir uns einig, dass es eine Existenzsicherung geben muss, damit Leute sich solchen Dingen überhaupt widmen können. Ich würde es nur so angehen, dass man sagt, okay, es braucht einen Mindestlohn und eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohn, auf dass man nur mal 3 Stunden am Tag arbeiten muss oder so. Ja? Also dahingehend.
Ja.
Also ein sozusagen ein alternatives Modell, dasselbe Ding zu denken vorschlagen. Ich glaube, man muss verstehen, dass der kapitalistische Arbeitsbegriff sozial ausgrenzend wirkt. Beziehungsarbeit, Aufzucht, Erziehung von Kindern, Reproduktionsarbeit im weitesten Sinn, also alles das, was zum Beispiel Frauen unbezahlterweise leisten, ist im Kapitalismus als Arbeit nicht anerkannt. Und ich wünsche mir, um jetzt utopisch zu argumentieren, eine Gesellschaft, wo Arbeit bedeutet, jedes zweckgerichtete, nützliche Verhalten, das ein Mensch mit seiner Umwelt und mit seinesgleichen eingeht. Und das muss vom Zwang befreit werden, verkauft zu werden. Neuer Arbeitsbegriff für eine neue Gesellschaft.
Könnte das SLP auch das mit unterschreiben?
Den letzten Satz vollkommen. Also das so kann man es sehr gut ausdrücken. Ist natürlich die Frage, wie man dann zu so einer Gesellschaft kommt, wo dann die SLP und die KPÖ wahrscheinlich dann wieder andere Wege dahin haben. Aber prinzipiell ist das natürlich sozusagen der Zustand, worauf man auch als Sozialist oder als Sozialistin oder als Kommunist oder als Kommunistin hinstrebt. Also was natürlich auch bedeutet, dass die Umdefinierung nicht nur des Kulturbegriffes, also des kapitalistischen Kulturbegriffes, sondern eben auch des Arbeitsbegriffes, dass Arbeit denkbar ist abseits vom kapitalistischen Lohnarbeitsbegriff. Und eigentlich dann wieder diesen klassischen, marxistischen Arbeitsbegriff da wieder reinzubringen, also wo Arbeit eigentlich nichts anderes ist auch als ein Gegenübertreten von Mensch und Natur und auch Wiedererkennung des Menschen in der von sich Geschaffenen. Papa.
Bevor Sie gehen, gibt es noch eine Antwort für Sie.
Ja, ja. Ja.
Darf ich dich kurz unterbrechen für die schnelle
Arbeit
Antwort?
Arbeit als Dingwerdung des Menschen und Menschwerdung des Dings. Ja.
Ja, habe ich angemacht. Ich glaube, ich habe die Lösung für eure Utopien, und das war etwas, was das liberale Forum schon in den 90er Jahren verlangt hat, und zwar die Mindestsicherung. Und das ist genau das, was, aber es ist ein anderes Modell, als das jetzt als Grundsicherung dargestellt wird, wo man im Endeffekt eben sich genau solchen... Nein, wir hatten ein anderes Modell. Es war weniger kompliziert als das jetzige Modell. Das war in den 90er Jahren. Wir sind dafür geprügelt worden ohne Ende. Und es wurde jetzt zwar in einer anderen Form umgesetzt, aber die Idee ist da. Das heißt, man kann sich für kürzere, längere Zeit, wie auch immer, einer Betätigung, nennen wir es Betätigung, nicht Arbeit, vielleicht ist das Ihnen auch ein Begriff, der Ihnen mehr zu Pass kommt, wo die Sicherung ihres Lebens garantiert ist. Ja, sie werden keine 5.000 Euro bekommen im Monat netto wahrscheinlich, aber wir hatten ein Modell, das so um die 900 Euro war. Zu der Frage der Kindergärten. Naja, gut, wenn Sie dann mehr haben wollen im Leben, dann könnte man vielleicht sich auch anlegen, vielleicht bekommen Sie einen Sponsor oder vielleicht verkaufen Sie dann doch was oder wie auch immer. Na, aber ich sage nur, aber Sie können dann aber nicht von der Gesellschaft verlangen, dass Sie vielleicht 3.000, 4.000, 5.000 Euro haben, sondern... Das sage ich ja. Das heißt, das Leben ist gesichert. Sie müssen sich keine Sorgen.
Nein, so können wir nicht diskutieren.
Nicht drüber diskutieren.
Sie wollten eine ganz kurze Antwort, bevor die Künstlerin geht.
Ja, aber zu den Kindergärten, weil Sie gesagt haben, Kindergärten auch am Abend. Ich bin völlig d'accord. Das ist etwas, was wir auch verlangen. Das betrifft jetzt aber nicht nur Musikerinnen, Künstlerinnen, sondern auch Krankenschwestern oder andere Betätigungsfelder, wo man eventuell in der Nacht auch Kindergärten braucht. Das ist ein Modell, das wir absolut vertreten und wo es höchst an der Zeit ist, dass sowas eingeführt wird.
Danke. Danke. Schönen Abend noch. Unter anderem auch, damit Mütter zu Podiumsdiskussionen gehen können. Ja. Sebastian, wir haben dich unterbrochen.
Ja, ich nur um darauf zu antworten. Ich finde, dass etwas sozusagen auch in dieser Gesellschaft auch mit dem Kulturbegriff ganz grundlegend schiefläuft, wenn man sich Sponsoren suchen muss für seine Kunst oder ihre Kunst. Das geht in dieselbe Richtung. Das geht in die Richtung, dass es eben ich irgendjemanden überzeugen muss, dass meine Kunst Profit abwirft, dass meine Kunst sich rechnet, weil ein Sponsor will ja auch irgendetwas zurückhaben. Meistens in Form von dass es einen Werbeeffekt dafür hat, wenn halt in meinem Musikvideo dann das Raiffeisen-Logo plötzlich über den Bildschirm hupft, verspricht Raiffeisen sicher was davon. Also nur das als Beispiel zu nehmen. Und ich glaube, es geht einfach darum, mit dieser Profitlogik zu brechen. Das ist das, was der Herr Bayer und ich auch sozusagen versucht haben, da vorher irgendwie zu argumentieren, oder auch die Künstlerin. Und ich stelle mir jetzt mal vor, auch ein bisschen auf die Frage zu antworten, es ist jetzt ein bisschen hüpfig da jetzt herum, aber trotzdem, ich glaube, es findet sehr wohl eine Vereinzelung statt, wenn man sich künstlerisch betätigt, aber das ist keine Vereinzelung von der Gesellschaft. Also ich muss trotzdem, auch wenn ich jetzt mich so noch so viel mit Kunst beschäftige, muss ich irgendwoher was zum Essen kriegen. Irgendwoher muss ich mit die Mittel nehmen, wo ich. Okay. Also insofern glaube ich, künstlerische prinzipiell auch gegen diesen elitären Zugang so von künstlerischen Individuen zu sprechen, sondern ich glaube, es prinzipiell möglich sein muss oder eine Gesellschaft anzustreben ist, in der es nur künstlerische Individuen auch gibt. Und den Rest habe ich jetzt vergessen, den ich sagen wollte.
Aber vielleicht fällt es dir wieder ein. Ja. Frau Milner, als Liberale, haben Sie jetzt auch so Schreckgespenster vor sich? Ja, ich sehe schon irgendwie 7 Millionen Österreicherinnen und Österreicher, die alle sich zu Künstlern und Künstlerinnen erklären. Mit 900 Euro im Monat komme ich ganz gut über die Runden, ja, weil ich habe hier keine Dachgeschosswohnung im ersten Bezirk, die der Babak gehört oder sowas. Ja, das heißt, wo sind die Grenzen sozusagen? Ja, wo kann eine liberale Politik tatsächlich mitgehen bei so, ich nenne es mal vorsichtig, utopischen Visionen, visionistischen Ansätzen? Weil ich sag's noch mal, ich beschließe jetzt Künstler zu sein. ich male Bilder, die ihr alle nicht versteht, aber das ist mir wurscht, ja, weil ich habe das Recht, mich auszudrücken, wie ich möchte, und die Gesellschaft hat das zu finanzieren mit einer Grundsicherung, Mindestsicherung, wie auch immer das genannt wird, ja, bitte nicht weniger als 900 Euro im Monat. Also wo sind die Grenzen? Ja, wie steht die liberale Politik dazu? Ja, auf der anderen Seite könnte ich jetzt aber auch sagen, ich bin Gärtner. Ich habe das Recht, von morgens bis abends, wie ich möchte, meinen Garten zu pflegen. Ja, ja, ist auch Kunst, okay? Ja. Ist es Arbeit oder nur Hobby?
Also die liberale Antwort darauf ist ganz klar. Also ich stehe zu diesem Prinzip der Mindestsicherung, aber die halt, das muss im Rahmen dessen sein, jemand muss das Geld ja verdienen, weil mit Verlaub, das Budget ist kein Bankomat, der vom Himmel gefüllt wird. Jemand muss das Geld sehr wohl verdienen und entsprechend dann umverteilen. Also mit Verlaub, es ist alles recht und schön, aber eine gewisse Art von Leistungsgedanken, dem wird man mir als Liberale nicht ganz absprechen können. Also für mich ist das irgendwie die Grenze. Also wenn jemand bereit ist, eben für 900 Euro, wenn man sich so das Leben organisieren kann, leisten kann, dann sehe ich kein Problem. Dann ist es etwas, was sich eine Gesellschaft wie zum Beispiel die österreichische meines Erachtens leisten kann. Das heißt, und da geht es dann sehr wohl in die Richtung Solidarität. Also das heißt Solidarisierung der Gesellschaft, dass man sagt, ja, in Ordnung, weil ich noch immer davon ausgehe, dass hoffentlich die Antriebsfeder jedes einzelnen Individuums halt schon irgendwo die ist, naja, wenn ich mehr haben will, dann muss ich halt etwas anderes tun oder mehr tun oder wie auch immer. Ja? Nur zu verlangen, dass das alles ständig für alle gratis ist, das wird einfach nicht gehen, so gern ich in so einer Gesellschaft leben möchte, aber ich glaube, das heißt Schlaraffenland. Schön, wenn ihr den Ort kennt, sagt mir die Adresse, ich bin als Erste dort. Ich bin sehr dafür, ich glaube, jeder von uns wäre dafür, nichts dagegen einzuwenden. Kunst ist Arbeit, ja, also ich würde das so formulieren, aber wenn jemand anderer einen anderen Begriff lieber hat, das ist mir gleichgültig, wenn wir jetzt eine dogmatische Diskussion darüber beginnen, ist jetzt Arbeit, weiß nicht, passt das irgendwie in ein Weltbild hinein oder nicht. Anyway, das zu koppeln mit dem Argument, jetzt habe ich mich so lange ausbilden lassen und jetzt muss ich dafür aber auch bezahlt werden, also das ist ein Argument, das für mich nicht hundertprozentig zielführend ist, beziehungsweise das ist eine sehr schwierige Debatte. Das ist ein bisschen so wie die Debatte, wir bilden unsere Lehrerinnen und Lehrer umsonst aus, die Schule ist umsonst, die Universität ist umsonst, es ist alles umsonst, dann haben sie eine Ausbildung und jetzt muss ich sie aber noch durchfinanzieren bis zur Pension, weil sie den Anspruch haben, genau den Job zu machen, das ganze Leben lang, genau dort, wo sie das machen wollen. Die liberale Antwort darauf ist, Ausbildung so gut und so flächendeckend wie nur irgendwie möglich. Das ist das Instrument, in einer globalisierten Welt entsprechend gerüstet zu sein. Und dann muss man aber schon auch ein bisschen sich überlegen, und da kommt jetzt ein sehr unliebsames Wort, und jetzt können Sie mir alle wieder kreuzigen, nämlich Eigenverantwortung. Das heißt, ich bin schon verantwortlich dafür, wie ich mein Leben gestalte. Noch einmal, mit dem ein Sicherheitsnetz der Mindestsicherung, wenn das reicht, in Ordnung, aber den Anspruch, dann genau in dem Job arbeiten zu können, bis zur Pension, den ich mir einbilde und dass der Staat dafür sorgen muss, der Ansicht bin ich nicht. Also das ist für mich vielleicht dann genau der Punkt, wo sich dann vielleicht die Wege trennen.
Stefan Deichgräber, IG Kultur, Interessensvertretung, Mitglieder. Was würden Sie, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, machen Sie eine Empfehlung an die Mitglieder der IG Kultur? Mit welchen dieser Ansätze glauben Sie, dass Künstler und Künstlerinnen, die bei euch organisiert sind, was anfangen können? Tatsächlich und real.
Das ist natürlich gefährlich, weil dann mache ich Parteiwerbung.
Wir reden ja von den Ansätzen, ja, weil wir reden ja nicht von den Parteien, sondern von den Ansätzen.
Weil ich wollte eigentlich Ich wollte eigentlich dich fragen, Hikmet, dass ich dachte, jetzt so im Laufe der Diskussion, dass du vielleicht ein bisschen Angst hast, dass es auf einmal zu viele Künstler gibt, wenn man jetzt diese Grundsicherung einführt, weil jeder sozusagen einfach malen oder musizieren kann, wie er will und sich als Künstler fühlt. Und dass du dann Angst hast, dass auf einmal aus den 8 Millionen Österreichern lauter 8 Millionen Künstler werden.
Wer soll das finanzieren? Ja, das ist natürlich nicht meine Meinung, die ich hier vertrete, ja. Aber irgendwie, von der anderen Seite, die linke Ecke hat hier diese Visionen und irgendwie habe ich jetzt gehofft, dass von der liberalen Seite mal Klartext gesprochen wird. Ein bisschen ist mir das harmonisch, zu harmonisch hier auf dem Podium, ja. Und ich sehe aber trotz allem noch keine konkreten Ansätze. Und deswegen noch einmal meine Frage an dich. Wie ist das jetzt auf einer nicht abstrakten, nicht theoretischen, nicht utopistischen Ebene, ja? Wie ist das mit den freischaffenden Künstlern und Künstlerinnen? Sind diese Diskussionen fruchtbar für diese Menschen, ja? Oder geht das völlig an ihren Lebensrealitäten vorbei? Sie ist jetzt nicht mehr da, aber die junge Mutter musste jetzt nach Hause gehen. Ja, nachdem ich auch 7 Monate alten Sohn habe, kann ich mir ungefähr vorstellen, warum sie jetzt hat gehen müssen. Ja? Und vielleicht wäre sie aber ganz gern geblieben. Also wie ist das mit der Realität? Ich nehme das jetzt einmal bewusst so. Ja? Wie ist die Realität von freischaffenden Künstlern und Künstlerinnen, egal wie sie sich definieren? Ja? Glaubst du, die 900 Euro Grundsicherung, wenn sie dann käme, in welcher Form auch immer, wäre eine Option für freies Kunst- und Kulturschaffen? Unabhängig davon, ob ich dann Angst habe vor 8 Millionen Künstlerinnen und Künstlerinnen.
Ja, ich meine, die Grundsicherung, die gibt es ja jedenfalls jetzt in Wien und es geht ja um den Wahlkampf in Wien. Insofern muss man eigentlich sehen, ob das überhaupt dieser Versuch jetzt funktioniert oder nicht und was also dann daran zu kritisieren oder was daran überhaupt dann falsch läuft. Aber ich glaube, der Versuch ist ja sozusagen schon da. Ich glaube, die Diskussion jetzt darüber, was Arbeit ist, das ist wahrscheinlich ein bisschen abstrakt und das betrifft gar nicht das, was du eigentlich jetzt für interessant hältst, ne? Weil es jetzt weil es um die konkreten, so wie du gesagt hast, um die konkreten Lebensbedingungen gehen sollte, nicht? Weil ich habe ein bisschen auch diese theoretische Diskussion insofern interessant gefunden, weil ich glaube, die Problematik ist eigentlich, das ist nicht ganz verstanden, oder die Frage ist eigentlich, es ging nur darum, kann jetzt ein Kunstwerk Ware sein oder darf es das nicht sein? Aber es ist eigentlich nicht die Frage diskutiert worden, wann wird ein Kunstwerk zum Kunstwerk? Ja, weil wir diskutieren eigentlich mehr über den Kunstmarkt als über Kunst und Kultur. Ja, und das ist, glaube ich, die Frage, dass man sich sozusagen danach gehen muss, wann ist sozusagen der Künstler innerhalb des Kunstbetriebes ein anerkannter Künstler und es wird niemand sozusagen sein Grundeinkommen in Frage stellen, weil er eben sozusagen diese Akzeptanz hat. Und muss jetzt ein Künstler, der sein Leben lang verkannt war und erst nachdem er 5 Jahre tot ist, erst entdeckt wird, muss der sein Leben lang auf das Grundeinkommen verzichten?
Interessante Fragen. Du hattest dich, glaube ich, auch gemeldet.
Ja, ich hatte mich vorhin auch auf die Rednerinnenliste setzen lassen, also jetzt nicht moderativ, sondern als Redebeitrag. Ich möchte nochmal auf das zurückkommen, auf die recht doch heftige Debatte am Anfang über politisierte Kunst. Und zwar möchte ich gerne das ganze Podium und auch das restliche Publikum mit folgender Überlegung konfrontieren, nämlich in der recht heftigen Auseinandersetzung über die Blumen für Kim Il-sung-Ausstellung im MAK. Hat der Direktor von MAK richtigerweise darauf hingewiesen, dass einige Kulturprodukte, Kulturleistungen, Kunstwerke politisierter sind denn andere. So. Und dass es so etwas gibt wie politisiertere oder weniger politisierte, stärker und weniger stark als politisiert kodierte Kulturleistungen, sagen wir mal so, ist ja etwas, das weder mit dem zweckfreien freien Kulturbegriff, der quasi zum
Benefit des bürgerlichen Individuums angelegt ist, zu fassen ist, noch ist es in Wirklichkeit mit einer historisch-materialistischen Analyse in dem Sinn zu fassen. So. Und auch das, die Tatsache, dass manche Kulturprodukte kodierter sind als andere, manche Kunstwerke politisierter sind als andere, ist etwas, das meines Erachtens nach weder mit einem Kunstbegriff, der quasi zweckfrei, politikfreie Kunst beschreibt, der die zum Zwecke des bürgerlichen Individuums, der Bildung des bürgerlichen Individuums betrieben wird, noch mit einer historisch-materialistischen Analyse sich wirklich gut fassen lässt. So. Und ich würde jetzt behaupten, dass von einer Politisierung von Kunst zu sprechen, ist in Wirklichkeit eine Verschleierung dessen, dass es eine politische Frage ist, nämlich eine Frage der Ordnung der Verhältnisse, unser aller gemeinsamer Verhältnisse und damit politisch. Dass genau die Frage, was politisiert, als politisiert gilt und was nicht als politisiert wird, ist in sich selbst eine politische Frage auch und gerade am Weg, was Kulturbegriffe, Kulturprodukte betrifft.
Es öffnen sich natürlich neue Abgründe. Ja. Ich gebe mich jetzt einfach ganz pragmatisch. Ja. Und komme wieder auf eine Ebene zurück, die ich schon probiert habe. Ja, es geht auch so ein bisschen um deine Fragestellung. Ich bin Bill Gates. Und wenn ich bereit bin, 10 Millionen Euro oder Dollar für so ein kleines Bild, wenn ich das kaufe und als Kunstobjekt bei mir zu Hause hinstelle oder in meine Privatgalerie, dann behaupte ich jetzt einmal, ist das Kunst. Wenn die diversen Ministerien Kunst aufkaufen und in ihre Gänge hängen, dann ist das Kunst. Wenn ein Stadtrat beschließt, einer Kulturinitiative für irgendein Projekt, ja, Geld zu geben zur Umsetzung, seien es jetzt Blumen für XY oder sei es, um eine Fassade mit türkischen Fahnen zu beflaggen, sobald dieses Kulturbudget fließt, dann ist es Kunst. Geht es vielleicht doch um eine, im Kern um Macht? Im Kern darum, ob der Kurator eines Museums beschließt, etwas anzukaufen oder nicht, ob ein Stadtrat beschließt, etwas zu fördern oder nicht. Ja. Was tun wir, wenn ein Stadtrat zum Beispiel beschließt, dass die Burschenschaft Olympia eine Ausstellung organisiert über ihre historische Entwicklung? Und das meinetwegen, ich visioniere jetzt einfach, was ist in der Hofburg, in den Prunkräumen ausstellt. Ja? Was tun wir dann? Ja? Regen wir uns darüber auf und sagen, das ist keine Kunst? Ja? Geht es vielleicht tatsächlich im Kern um die Machtfrage? Wer hat Einfluss auf die Mittel, auf Stadt-Bund-Ebene? Ja? Weil wie heißt der Spruch? Wer zahlt, macht die Musi? Na? Wer zahlt, schafft an? Und wo ist die Verortung des einzelnen Künstlers, der Künstlerin in diesem Machtgefüge, ja, einen Weg zu finden, sich zu existieren? Und da ging sozusagen meine Frage an dich vorhin mit dem Praktischen.
Ja, ich wollte gleich mal darauf antworten, weil ich glaube, dass, so wie du es ansprichst, eine Vermischung stattfindet zwischen der Macht desjenigen, der bestimmt oder die Bestimmung beeinflussen kann, was ein Kunstwerk ist und der die Finanzierung beeinflussen kann. Und das, denke ich, das sind zwei verschiedene Sachen, die man in gewisser Hinsicht trennen muss. Natürlich hängt es dann im Endeffekt sozusagen damit zusammen, wer dann also die Subvention bekommt oder nicht. Aber zum Beispiel bei dem Beispiel mit den Fahnen, da sieht man, die Kuratoren haben schon eine gewisse Macht, dieses zu bestimmen, was wie der Kunstkanon einer bestimmten Zeit, also Anfang der 2000er Jahre eben aussieht. Aber es reicht sicher nicht, wenn jetzt der Politiker bestimmt und sagt, wir geben jetzt für das Projekt, das als Kunstprojekt eingereicht ist, das Geld. Wenn da jetzt sozusagen nicht die Presse und die Öffentlichkeit mitzieht, dann wird es trotzdem keine Kunst sein. Dann hat er zwar das Geld bekommen, aber es wird dadurch nicht zum Kunstwerk. Ja, deswegen denke ich, das ist wichtig, das zu trennen.
Da sind wir wieder bei der Metaphysik.
Also Kunst ist etwas Ungreifbares. Und nach der Theorie ist eigentlich ein Kunstwerk erst dann ein Kunstwerk, wenn es gesehen und wahrgenommen wird. Und das kann es dann bis zu einem gewissen Grad nur werden, wenn es in einer gewissen Art eine Öffentlichkeit bekommt, die aber durchaus mit finanziellen Mitteln verbunden ist.
Ja.
Richtig?
Ja, natürlich. Wenn man das Kunstwerk nicht sieht oder wenn man jetzt meinetwegen in irgendeinem Bergwerk abgesperrt von all jeder Öffentlichkeit eine Theateraufführung macht und es wird niemals erfahren oder in 500 Jahren wird man irgendwie die Gerüchte hören oder so, dass es dieses Theaterstück dort mal gegeben hat in diesem Stollen. Ja, also das wird wahrscheinlich nie dazu führen, dass es ein Kunstwerk dann wird.
Das ist eigentlich interessant, das habe ich mir nie überlegt. Das heißt, Kunst ist wirklich erst Kunst, wenn sie von einem Dritten oder von vielen Dritten wahrgenommen wird. Aber nur ganz kurz zu...
Vergisst aber die Position des individuellen Künstlers, der Künstlerin.
Und das ist dann eben... Ja, ist eigentlich... Ja, sicher.
Ich meine... Ich würde diese Begrifflichkeit trennen. Grundsicherung ist eine soziale Forderung. Grundsicherung ist für alle und unabhängig davon, was diese Person macht. Ja, das hat, glaube ich, nichts mit Kunst zu tun. Es hat mit einer Kultur zu tun, aber ja, ich meine, Kunst hat einen gewissen Wert, weil sie Arbeit ist und weil mit Arbeit kann sie jeder identifizieren. Mit einem Job. Job ist da, um die Miete zu bezahlen. Also da gibt es auch eine ganz klare Trennung. Also die Frage, die ich mir noch stelle, um weitere Abgründe aufzureißen, ist, wie wollt ihr in den Gemeinderat kommen? Also wie wollt ihr Künstler mobilisieren? Was für Rezepte? Ich meine, ich wiederhole jetzt nochmal, was ich vorher gesagt habe. Es gibt so viel, wo man ansetzen kann. Man kann gegen die Entsolidarisierung arbeiten. Also, ja.
Leute, ich sage ein bisschen so langsam die Schlussrunde ein. Hier sitzen Menschen, Künstlerinnen und Künstler, ja, die eine Wählerstimme zu vergeben haben. Was bietet ihr ihnen?
Bitte. Also ich glaube, man muss sozusagen auch erst einmal von unserem Standpunkt, vom Standpunkt der Sozialistischen Linkspartei, mal sagen, dass es nicht unser primäres Ziel ist, in den Gemeinderat zu kommen. Ich glaube, prinzipiell...
Ich unterbreche dich, dann bist du sozusagen einer der Künstler, die ein Bild malt, nur für sich alleine.
Nein, bin ich nicht, aber auf der anderen Seite finde ich das übrigens auch Kunst. Ich habe schon genug Lieder geschrieben, die ich niemandem vorspiele, die ich trotzdem als meine Kunst irgendwie definieren würde. Und es ist mir eigentlich relativ wurscht, ob das jemand anderes so sieht oder nicht. Ich glaube, dass, also prinzipiell mal...
Ich bin jetzt gemein, aber im Endeffekt sagst du uns jetzt, es ist mir scheißegal, ob du mich wählst oder nicht. Weil du hast eh kein Interesse daran, ins Rathaus zu kommen oder...
Nein, aber ich würde dafür keine politischen Zugeständnisse machen etc. Ich glaube, dass prinzipiell Veränderung nicht nur über Gemeinderäte oder Parlamente funktioniert, sondern prinzipiell über die Mobilisierung von Menschen, auch über aufzeigen realer Kräfteverhältnisse. Ein einzelner Streik zum Beispiel in einem Betrieb kann wahrscheinlich mehr bringen als eine nette Wortmeldung in einem Parlament. Nichtsdestotrotz, jetzt auch als Frage zu stellen, was würde ich als Kulturstadtrat machen etc., glaube ich, dass es eine massive Investition Kultureinrichtungen, wie auch immer sie jetzt geartet sie sein mögen, geben muss. Das bedeutet freie Sprayflächen zum Beispiel, besonders für Jugendliche. Ich kann jetzt mich hauptsächlich auf Jugendkultur fixieren, weil das auch der Bereich von Kultur ist, mit dem ich am meisten in Verbindung bin. Ein ausreichendes Angebot an Proberäumen für junge Bands, ja. Ich habe oder Aufnahmemöglichkeiten, ja, das alles muss zur Verfügung gestellt werden. Jugendzentren, selbstverwaltete Jugendzentren, die rund um die Uhr offen haben, wo Jugendliche hinkommen können, sich kulturell austauschen können, gemeinsam vielleicht in dem angebauten Proberaum dort Musik machen können etc. Das sind so Sachen, die unsere Ansätze wären. Eine komplette Umkrempelung des Schulsystems, weil auch natürlich in der Bildung, also man kann Bildung von Kultur nicht trennen. Also die kulturellen Fächer, die wir zurzeit in der Schule haben, was weiß ich, bildnerische Erziehung, Musikerziehung, leiden unendlich unter dem verkalkten alten Schulsystem, wo ein Lehrer, eine Lehrerin vor 30 Schülerinnen oder Schülern Frontalunterricht macht und versucht, was weiß ich, Schostakowitsch zu erklären. Das funktioniert nicht. Also Kunst kann in diesem Schulsystem genauso wie andere Lehrinhalte nicht rübergebracht werden. Deswegen Verkleinerung der Klassen, Einstellung von Unterstützungslehrerinnen und Lehrern, Überdenken des Fächerkanons etc. Das kostet alles unendlich viel Geld, das ist mir schon klar. Also ja, ich weiß, dass das Geld woher kommen muss. Könnte man sich zum Beispiel von den ungefähr 60 Milliarden Euro holen, die in Privatstiftungen liegen. Das könnte man sich von den 60.000 Euro Millionären in Österreich auch holen, die insgesamt 210 Milliarden Euro laut eigenen Angaben besitzen. Lustigerweise gibt es über die Vermögen in Österreich keine Angaben. Da hat der Staat kein Recht dazu, das irgendwie anzugreifen, weil die Konten halt irgendwo anders sind. Jede Kuh wird im Pinzgau irgendwie abgezählt, jeder Grashalm muss irgendwie vermerkt werden. Aber wie viele Milliarden auf irgendwelchen Konten liegen, bleibt ein Geheimnis. Das ist eine Perversion. Und wenn man das Geld für Kultur locker machen muss, dann muss man sich auch durch eine massive Umverteilung von oben nach unten holen. Und das kann man natürlich als einzelner Kulturstadtrat oder als einzelne Kulturstadträtin nicht machen. Deswegen habe ich da einen breiteren, also ich nenne es jetzt einfach mal breiteren, man kann es auch irgendwie utopischeren Zugang zu sagen, also dass es die Kulturfrage oder eine freie Kunst innerhalb sozusagen eines unfreien Systems in dem Sinne nicht gibt. Und das einzige Angebot, das ich Künstlerinnen und Künstlern machen kann, ist gemeinsam zu kämpfen und versuchen, auch dieses System zu überwinden, in dem Kunst Ware ist. Und da ist es relativ egal, ob ich jetzt 3 oder 4% bei einer Wahl bekomme, weil qualitativ, also einen qualitativen Sprung geben muss in Richtung einer freien Gesellschaft, die für mich Sozialismus heißt. Aber es geht eben noch innerhalb des Systems durch eben Umverteilung oder massive Investitionen, wie ich sie eben gerade genannt habe.
Walter Bayer, welche Investitionen würden Sie vornehmen?
Also ja. Zuerst möchte ich noch eine Mystifikation auflösen. Also diese Mindestsicherung, die jetzt in Wien eingeführt wird, hat mit einem bedingungslosen Grundeinkommen aber null zu tun. Und gar nicht so in erster Linie wegen der Höhe, sondern das ist die Übernahme dieses im EU-Europa jetzt durchgeführten Paradigmenwechsel vom Welfare, von der Wohlfahrt, also zur Workfare. Das heißt, du musst, wenn du diese Grundsicherung in Anspruch nimmst, deine Arbeitsbereitschaft nachweisen. Du musst das gegenüber der Behörde tun. Du musst dir von der Behörde Jobs vorschreiben lassen, bei denen du dich vorzustellen hast. Wenn du das nicht tust, dann wird dir die Grundsicherung eingestellt. Es werden deine Vermögensverhältnisse einberechnet. Es werden die Vermögensverhältnisse deiner Lebenspartnerin oder deines Lebenspartners einberechnet. Und in Wirklichkeit, auch wenn das jetzt im gegenwärtigen Gesetz noch nicht enthalten ist, ist die Logik dieses Gesetzes der sogenannten Grundsicherung die in der nächsten Etappe dazu führt, dass also diese Ordnungsdienste, verordneten Ordnungsdienste eingeführt werden, wo es dann Arbeitslose oder Langzeitarbeitslose zu Zwangsarbeit verpflichtet werden. Und das ist exakt das Gegenteil von einem bedingungslosen Grundeinkommen. Und dass es so ist und dass es die SPÖ auch so sieht, kann man der Tatsache entnehmen, dass parallel mit der Inkraftsetzung dieses Grundsicherungsgesetzes in Wien die Obdachlosen jetzt 4 Euro pro Nächtigung zu zahlen haben. Das liegt auf der Linie des Bettelverbots und so weiter und ist eine Logik. Das Zweite, was ich sagen möchte, ist, dass die Forderung des bedingungslosen Grundeinkommens das Gegenteil von utopisch ist. Die Wahrheit ist, dass das kapitalistische System, das neoliberale kapitalistische System, nicht mehr imstande ist, die gesellschaftlich notwendige Arbeit, die geleistet werden muss, um den Laden am Laufen zu halten, über Märkte zu organisieren. Die Debatte ums Pflegegeld zum Beispiel, was drückt die denn aus? Die drückt aus, dass es unmöglich ist, dass Menschen, und in meinem Alter hat das eine, spielt das eine Rolle und hat eine Rolle gespielt, dass man sich 15 Jahre, 20 Jahre seines Lebens mit dem Ableben seiner Eltern beschäftigen muss. Und das ist natürlich Arbeit, auch wenn man für das nichts zahlt kriegt. Und das kannst du aber nicht organisieren, indem du diese Arbeitskraft kaufst, und du kannst das auch nicht dadurch organisieren, dass die Alten in irgendwelche Heime abschiebst, wo es verwaltet bis zum Tod wären, sondern da geht es darum, dass du als verantwortlicher Familienmensch, der seinen Alten halt irgendwas zurückgeben will, sie mit dem beschäftigt, und während er oder sie mit dem beschäftigt, nicht erwerbsarbeiten kann. Und was macht die Gesellschaft? Sie musste das dadurch ermöglichen, dass Kohle rüberlangt. Und das kannst, und das gilt für Arbeitslosigkeit. Ich meine, die Liberalen werden nicht müde, und du hast das ja auch erwähnt, zu sagen, die Menschen werden ihr ganzes Erwerbsleben nicht in einem Job arbeiten. Gut, einverstanden. Aber wenn das so ist, dann heißt ja das, dass ich in meinem Erwerbsleben 2 bis 3 Mal mich umschulen muss, 2 bis 3 Mal mich beruflich neu orientieren muss. Ich habe das vor 5 oder 6 Jahren gemacht und finde das ja völlig normal, dass wenn du 30 Jahre irgendwie ein Haken machst, dann nach 30 Jahren dann 1 Jahr, 2 Jahre Zeit nimmst, um dir zu überlegen, was machst du jetzt mit deinem Leben? So um die 40 beschleicht es zumindest die Männer, dieses Problem. Und natürlich hat die Gesellschaft die Verpflichtung, dir zu ermöglichen, dass du das tust. Das liegt im Interesse der Gesellschaft, dass die Leute motiviert sind. Und es liegt im Interesse der Gesellschaft, dass, wenn ich 20 Jahre Lehrer gewesen bin, dass ich 1 Jahr Pause machen kann. Und ich glaube, wir reden inzwischen nicht mehr darum, ob das bedingungslose Grundeinkommen eingeführt wird, sondern wir reden darum, unter welchen Bedingungen wird es eingeführt, wie groß ist es, wie hoch ist der Anteil der Gängelung, der Disziplinierung und der Unterdrückung, die mit dem verknüpft ist. Und darum halte ich das für eine der entscheidenden Konfliktlinien, nämlich der Charakter des gesellschaftlichen Grundeinkommens, und nicht, dass es sei wird, nicht utopisch meiner Meinung nach. Drittens, was ich sagen will, du hast recht, also das ist alles eine Machtfrage, und wenn es eine Machtfrage ist, muss es zu einer Frage der Demokratie werden. Theaterreform, ein Klassiker. 2003 entdeckt die SPÖ, das geht mit der Kultur und mit dem Theater in Wien nicht mehr so weiter, lässt eine Studie anfertigen, die Studie kommt zum Schluss, dass diese ganzen freien Szenen, das ist alles daneben, Alt-68er, irgendwie Pseudolinks, klassische Moderne, im günstigsten Fall interessiert heute niemand, vor allem nicht die Manager, die in die Headquarters der transnationalen Konzerne angesiedelt werden sollen. Schluss damit, aus. Praktischerweise werden dann die 3 Studienautoren zu Kuratoren ernannt, die dann das durchführen, 40% Kahlschlag bei den freien Bühnen. Jetzt ist so, dass 3 Leute, jede einzelne dieser Personen verdient zwischen 3.500 und 4.000 Euro, darüber entscheiden, ob dieses oder jenes Projekt, das er Gruppen vorlegt, den Ansprüchen genau dieser dem gerecht wird. Darum war ich der Meinung, dass, weil es um so viele Kohle geht, geht es um partizipative Formen der Demokratie und der Mitbestimmung, und solche Strukturen müssen meiner Meinung nach durchgesetzt werden. Das ist nicht nur ein soziales, sondern ein demokratiepolitisches Problem. Das Letzte, was ich sagen will, nämlich noch einmal zum gesellschaftlichen Grundeinkommen. Ich glaube, an der Debatte, wenn Künstler die führen, wird immer so, also da hat man dann das Gefühl, dass Künstler und Künstlerinnen finden, dass ein Grundeinkommen zu beanspruchen irgendwas mit einem Privileg zu tun hat. Man muss sich vor Augen halten, was eine Gesellschaft ohne Kunst wäre, was eine Gesellschaft ohne Kultur ist. Das ist notwendig, ist gesellschaftlich notwendig, und die gesamte Gesellschaft braucht es. Außer man will halt, dass irgendwie nicht nur 30% der Jungwähler, sondern 40, 50, 60% diesen unsagbaren Zahntechniker wollen. Und das Letzte, was ich sagen will, also jetzt, also Gemeinderat und KPÖ. Also ich kandidiere an Nummer 88 auf der Gemeinderatsliste der KPÖ, ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen. Na, die ist schon gestorben. Und um ehrlich zu sein, also mich hinterlässt diese Diskussion auch mit einer bestimmten Nachdenklichkeit dahingehend, dass ich ziemlich sicher bin, wann dann nächste Woche die ganzen Großkotze da anmarschieren, wird die Bude gesteckt voll sein und dutzende Leute werden dem Herrn Mailand erklären, was er machen sollte, und der Herr Mailand wird sagen, ja, interessant, wir machen eh, wir kennen halt nicht, weil die Welt ist schlecht und die Globalisierung und die Europäische Union und so irgendwie, aber solange nicht eine Atmosphäre entsteht, wo sich die von der gegebenen Politik betroffen und benachteiligt werden, darüber verständigen, was sie gegen diese Politik machen wollen, solange man diesen obrigkeitsstaatlichen Gestus hat, also die Herrschaft pilgert zu den Herrschenden, solange wird da irgendwie nichts werden. Und aus.
Die Bude wird nächste Woche natürlich voll werden. Aus verschiedenen Gründen wahrscheinlich. Ich glaube, da müssten Sie jetzt ganz viel darauf erwidern.
Ja, ich werde nicht auf alles eingehen. Nur noch einmal, schaut euch an, was Neoliberalismus heißt. Bitte versprecht mir das, weil ihr zitiert sie ständig falsch und es ist ein bisschen langweilig, à la longue.
Die meinen ja nicht die Liberalen, sondern die meinen ja wirklich den Neoliberalismus.
Habe ich gerade gesagt, das ist falsch. Das ist eine falsche Begrifflichkeit, es tut mir leid. Wir können auch sagen, keine Ahnung, die Olympiade ist die Pause zwischen den Olympischen Spielen. Und wenn wir es noch 3 Millionen Mal anders verwenden, ist es trotzdem falsch verwendet. Punkt. Ah, nein. So, ich kandidiere als Spitzenkandidatin fürs Liberale Forum für den Gemeinderat. Also, mich könnt ihr wählen und es würde mich sehr freuen.
Was kriegen wir denn?
Genau. Also in Bezug einmal, ich werde jetzt aber auf die Fragen eingehen, die gestellt worden sind. Und zwar, wie würden wir das handhaben in Bezug auf das Kulturbudget? Es ist überhaupt keine Frage, dass das Kulturbudget, so wie es jetzt halt dasteht, eine politische Geschichte ist. Im Jahr 2009 das letzte Budget des letzten Jahres der Stadt Wien für Kultur, das heißt genau, Stadt Wien Kunst- und Kulturbericht 2009, Ausgaben total 219.894.616,48 Euro. Das ist ziemlich viel Geld und ich bin völlig d'accord, wenn davon die vereinten Bühnen 42 Millionen bekommen, ist das komisch. Und der Tourismusverband 17 Millionen, das ist auch komisch. Was tut das bitte im Kunst- und Kulturbudget? Und soweit mir bekannt ist, sind die vereinigten Bühnen, das sind 2 Musicals. Ja, die Tanz der Vampire und ich war noch niemals in New York. Also das ist eher, das gehört eigentlich alles zusammen zum Tourismus. Das kann man durchaus als solches sehen, aber es ist merkwürdig, dass diese Art von Aufführung eben subventioniert werden muss und das so stark. Also es ist eine politische Geschichte, keine Frage. Deshalb unsere liberale Antwort darauf, diese Geschichte gehört entpolitisiert. Der Staat ist dazu da, die Rahmenbedingungen zu schaffen, aber die Kulturszene selbst soll sich das selber regeln. Das heißt, ich werde nicht entscheiden, was Kunst ist. Ich bin keine Künstlerin, ich schaffe keine Kunst, ich bin eine Kunstkonsumentin. Ja, ich gehe in Ausstellungen, ich gehe in Konzerte, ich gehe mir Filme anschauen und so weiter. Aber ich würde es mir persönlich, ja, ich weiß nicht, der Rest der Runde wird das anders sehen, ich mute es mir nicht zu sagen, was Kunst ist, was nicht Kunst ist. Es gibt Sachen, die mir gefallen, es gibt Sachen, die mir nicht gefallen, aber das ist bitte keine Wertung. Ja.
Gut, ich will das aber verstehen. Würde das bedeuten, dass Sie dann sagen, als Stadträtin oder Bürgermeisterin, das sind 50 Millionen Euro, die gebe ich jetzt der Interessensvertretung, zum Beispiel der IG Kultur Wien für freie Kulturarbeit, ja, und die sollen im Rahmen ihrer Statuten, im Rahmen eines Juryverfahrens, wie sie wollen, ja, dieses Geld verteilen oder wie soll ich
das? Nein, also ich habe das vorher schon aufgezeigt. Ich würde so etwas einführen, oder wir würden so etwas einführen wie den Kulturrat, der sich dann zusammensetzt aus verschiedenen Kunstbereichen und dann eben auch diskutiert wird, wie das neu verteilt wird. Und Geschichten wie den Tourismusverband und diese Musicals, da würde ich sehr. Na, also. Ne, ja.
Das ist, ohne Mikros geht's nicht.
Das ist für mich überhaupt keine Diskussion. Ja.
Ich wollte sagen, die kann man privatisieren. die Musicals.
Na, zum Beispiel. Das ist eh komisch, dass es nicht der Fall ist. Aber um noch einmal auf diese Frage zu antworten, da gibt es noch ein paar andere Bereiche, die auch merkwürdig sind.
Nein, ich möchte jetzt konkret da bleiben.
Ja?
Okay, wir machen eine Jury.
Ja.
Wer bestellt die Jurymitglieder?
Nein, also gut, jetzt habe ich noch kein Gesamtkonzept jetzt hier im Detail vor mir liegen. Aber ich würde mal vorschlagen, dass man sich dann das überlegt. Also ich bin jetzt Kulturstadträtin, ja? Okay, dann muss ich mir mal anschauen, was die gesamte Szene ist. Ich muss mir das einmal anschauen, diskutieren und dann muss ich entscheiden, wer in diesen Kultur... Bitte? Ja, so, ich überlege gerade. Ja. Genau. Na, sag ich ja gerade. Ihr habt jetzt ein Budget auf 5 Jahre oder sagen wir 3 Jahre, ist noch innerhalb der Legislaturperiode. Das ist das Budget, 220 Millionen Euro. Bitte, ihr habt es jetzt, in 3 Monaten hätte ich bitte gerne einen Plan und dann schauen wir uns das nochmal an, diskutieren wir das und dann geht es an. Ja?
Sie denken denn aber daran, dass Sie mich kennen
heute Abend. Hm? Nein, das kann ich ja dann nicht entscheiden. Das ist ja dann der Kulturrat, der entscheidet.
Okay.
Wer es ist.
Ganz kurz.
Na, ich bin aber noch nicht fertig.
Sie bekommen das Wort. Er wollte nur was schnell darauf reagieren. Kurz.
Ich wollte nur sagen, solche Modelle gibt es ja in Sevilla, in Porto Alegre, das heißt partizipative Demokratie. Die Administration verzichtet auf einen beträchtlichen Teil des ihr zur Verfügung stehenden Budgets und überlässt die Verwaltung dieses Budgets den Interessensgruppen, die daran arbeiten, im gegebenen Fall IG Kultur, IG Autorinnen, IG Theater und so weiter und so fort. Und die wählen dann aus den vorgeschlagenen Projekten im Rahmen der Mittel, die realisiert werden können. Ist praktische Demokratie und ist sicherlich viel demokratischer als dieser jetzige Klüngel von privilegierten Kuratoren und Kuratorinnen, die Kohle vergeben.
Jetzt geht's weiter hier.
Ich habe eben darauf geantwortet, was das Prinzip wäre, während du lang geredet hast, was die Mediasicherung oder sonst irgendwas ist. Nein, verstehst du, das wäre das Prinzip. Ja, und der Staat schafft den Rahmen, aber der Bereich selber organisiert sich. Und damit hätten wir eine Entpolitisierung.
Okay, weiter.
Okay, jetzt haben wir schon 2 Begriffe, über die wir streiten. Was ist Arbeit und was ist Politisierung? Die zweite Geschichte, die Solidarisierung der Gesellschaft ist uns ein großes Anliegen, war uns immer ein großes Anliegen. Und wie gesagt, in den 90er Jahren ist es ein bisschen geprügelt worden ohne Ende. Und die Geschichte mit der Mindestsicherung ist nach wie vor eines unserer Prinzipien, ja, aber schon eben in dem Rahmen, wie ich das vorher dargestellt habe. Aber, und das kann ich niemandem ersparen, und das ist etwas, was unser absolutes Grundprinzip ist, des liberalen Forums, der Staat soll und muss sich auf seine Grundfunktionen zurückziehen. Ja, und das ist Rechtsstaatlichkeit, Sicherheit und Chancengleichheit. Chancengleichheit ist in erster Linie Bildung. Ja, Den Rest soll bitte der Markt organisieren. Der Staat soll sich nicht in alles einmischen, weil das einfach schrecklich ist. Der Staat kann das nicht, hat bewiesen, dass es nicht kann. Ja? Und dann sind wir wieder beim Neoliberalismus, gell, wo wir genau wissen mittlerweile, was es bedeutet. Also so viel zu meiner Vorgangsweise.
Bevor ich jetzt den Interessensvertreter frage, nochmal ans Publikum, weil da auch aus der politischen Ecke kommt.
Weil in den Bezirken es sehr wohl solche Versuche geben. Der erste große Politisierungsversuch der Kultur war ja der, dass man überhaupt den politischen Parteien die Kulturebenen entzogen hat. Ja, es ist noch immer so in den Bezirken in der Zwischenzeit so, dass einfach der Kuchen zwischen Kulturvereinen, die Parteien zugehörig sind, einfach aufgeteilt wird. Ja. Das heißt, man geht nicht einmal die Diskussion an, was will man als Kulturschwerpunkt, was ist Kultur, was ist Kunst, sondern man tut es schön paritätisch aufteilen zwischen den Parteien und die dann halt irgendwelchen Sachen fördern, was halt gerade opportun ist. Ja. Und der nächste Schritt, nachdem man den Parteien das einmal entzogen hat und gemeinsam in der Kulturkommission eine Diskussion schafft, war sehr wohl, dass man versucht, an Trägervereine eine diskursive Kultur weiterzugeben, die daraus zum Beispiel einen Schwerpunkt herauskristallisieren. Also genau im 6. Bezirk haben wir das gemacht, dass wir die IG-Kultur im 6. Sinn als Trägerverein genommen haben und die haben ein diskursives Projekt über 2 Jahre abgewickelt und dann das Ergebnis, je nachdem wie sie es ausgearbeitet haben, präsentiert. Der Bezirk war dann nur mehr oder minder begleitend, beratend, aber ausgetragen haben sie es. Und diese Modelle sind aber noch nicht sehr weit vorgedrungen bis zur Gemeinde. Und das ist ganz klar, warum. Weil es immer noch ist, dass Kunst dazu dient, um Propaganda zu machen. Ja? All das andere, was da diskutiert wird, ist eine Illusion. Ja? Kunst dient dazu, nur missbraucht zu werden. Die einzige Fehlkunst, die es gibt, ist der Angriff auf die Gesellschaft, sonst gar nichts.
Okay. Ja. Jetzt bin ich ein bisschen aus dem Konzept. Und das hätte ich ganz gerne gehört auf dem Podium heute auch ein bisschen. Das ist so meine private Präferenz. Aber der Interessensvertreter, ja. Jetzt hast du verschiedene Meinungen und Ansätze gehört, ja. Was glaubst du, wie die Mitglieder der IG damit umgehen können, was damit anfangen können? Reicht dir das als Interessensvertreter von den zukünftigen StadträtInnen?
Ja, Bürgermeisterin.
Ja, nein, ich wollte eigentlich auf, also das sind aber nur sozusagen so Randanmerkungen und vielleicht als die Haupt, also eine Sache, das war vor längerer Zeit gefallen mit der Eigenverantwortlichkeit, wo sie Angst haben, das zu sagen, für die, und das betrifft wahrscheinlich nur sozusagen da, wo es die Eigenverantwortlichkeit der prekären Einkommen betrifft, weil umgekehrt musste man natürlich das dann auch die Eigenverantwortlichkeit an die Großverdiener, nicht? Ob sie sozusagen das verantworten können, dass sie so und so viel Tausend verdienen und ob man es ihnen überlässt, sozusagen ihr Gehalt selbst zu kürzen oder ob man da mit dem Appell an die Eigenverantwortlichkeit sozusagen so utopisch bleibt. Und zu der Frage, ob jetzt eine Gesellschaft ohne Kunst nicht sein kann oder ohne Kultur. Ich denke, ohne Kultur kann man sich eine Gesellschaft gar nicht vorstellen. Nicht? Weil was also nicht einmal primitive Stämme würden sozusagen ohne Kultur leben. Und die Frage mit dem Verteilen, dass man jetzt sozusagen dann diese Modelle von Sevilla, ich glaube, das kann sozusagen auch ziemlich gefährlich sein. Und aus dem Grunde haben wir auch als IG Kultur Wien bei einem Projekt, wo es um den 6. Bezirk ging, von Anfang an abgelehnt, das Budget in die Hand zu nehmen und jetzt zu verteilen für verschiedene Projekte. Ja, sondern dazu gab es eben dann einen entsprechenden Kurator, der das dann durch bestimmte partizipative Modelle dann entschieden hat, wo dann alle Beteiligten sozusagen untereinander entschieden haben. Ja, also das ist sozusagen, wenn man dieses Modell, und das hattest du ja angesprochen, nicht, dass das sozusagen noch nicht bis ins Rathaus vorgedrungen ist. Wenn man, ja, aber bei der Netzkultur, das war sozusagen eigentlich sozusagen eher negatives, während das in dem Bezirk, das war ein positives Beispiel. Und dann als letzte Frage eben, ob man sozusagen, wie man mit der Macht der Kuratoren umgeht. Nicht? Weil ich denke jetzt, also bei vielen Gremien, und das betrifft jetzt nicht nur Kultur, sondern auch den Wissenschaftsbereich, werden Kuratoren gewählt und man weiß aber nicht, wer hat sozusagen entschieden, dass diese Kuratoren dazu fähig sind, das zu entscheiden. Und wer ist sozusagen derjenige, der ihnen jetzt diese Macht überlässt, das zu entscheiden. Und ich denke auch nicht, dass eben also Kunst sich demokratisch sozusagen entscheidet. Ja, sondern da glaube ich, dass der Kunstkanon anders funktioniert. Der funktioniert jetzt nicht eben in dieser Art von Abstimmung oder so, sondern das bildet sich im Laufe heraus durch den Diskurs, der eben auch durch die Kunstkritiker geprägt wird. Und man merkt in dem Moment, wo die Professoren, Kunstprofessoren oder andere Literaturprofessoren auf einmal nicht mehr damit zurechtkommen, wie der Kanon sich entwickelt. Und auf einmal darauf Einfluss nehmen wollen, aber es geht nicht so, nicht, dass sozusagen jetzt einer das entscheidet. Und dann denke ich eben, wenn man sagt, ich kann als Politiker sozusagen das nicht entscheiden, was Kunst ist oder so, ist aber, glaube ich, auch eine gewisse Gefahr. Und da hat man ein Gespräch mit einem FPÖ-Politiker, der bei der IG war, der eben gesagt hat, ja, wir sagen sowieso nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist, das wissen wir sowieso nicht. Ja, und das heißt aber, denke schon, dass ein Politiker, ein Kulturpolitiker muss schon den Kanon kennen, wenigstens. Er entscheidet ihn nicht, aber er sollte ihn wenigstens kennen.
Gut, er sollte ihn zumindest kennen, den Kanon, ja, und nach Möglichkeit versuchen, sich nicht wertend einzumischen. Ja. Dazu fällt mir der Linzer Vorfall ein, wo ja seit sehr, sehr vielen Jahren, ich schaue jetzt darüber zum Korrigieren, die KUPF, die Kulturinitiative, die Projekte bewertet hat im Kulturbudget, ja, und die Stadt Linz im Prinzip seit den letzten 20 Jahren, glaube ich, immer das ohne Kommentar übernommen hat, was diese Jury von Künstlern und Künstlerinnen und Akteuren gemacht hat. Nur dieses Jahr wurden zwei Projekte, die sich kritisch mit der politischen rechten Ecke in Oberösterreich beschäftigten, wurden abgelehnt zum ersten Mal in 20 Jahren, was vielleicht darauf zurückzuführen ist, dass erstmals dort auch FPÖ-Menschen in der Stadtregierung sitzen. Ja, also kennen ja, nicht einmischen, weiß ich nicht. Ich darf mich bedanken. Ja, wir schließen mit dieser Runde. Ich glaube, mit einigen ist ein Weiterdiskutieren an der gut gefüllten Bar noch möglich. Ja. Bevor Sie aber den Saal verlassen, möchte meine Kollegin noch ein paar Worte zu Ihnen sagen.
Ganz genau. Also erstens auch von uns aus danke an Podium, Publikum und vor allem auch ans Aufbau- und Abwicklungsteam und dann noch an die Bar. Und vor allem möchte ich noch hinweisen, dass wir nächsten Mittwoch, das ist der 29.09., die bereits mehrmals angesprochene Elefantenrunde zur Wienwahl veranstalten, auch hier im Raum der IG Architektur um 19 Uhr, also zur selben Zeit. Und außerdem, um Argumente zu sammeln, wäre es vielleicht auch ratsam, am Montag die Präsentation der Studie Kultur und Geld zu besuchen, auch hier im Raum der IG Architektur ab 18 Uhr, wo unter anderem eine Aufschlüsselung von allen kulturbezogenen Ausgaben in und außerhalb der MA7 in Wien vorgestellt werden wird. Danke.